Hast du jetzt auf, machst du schon? Nee.
Läuft.
Ist Hammer. Du, ich würde sagen, wir machen erstmal hier Prost. Ist ja schön, weil ich bin ja nicht alleine. Mit wem bin ich denn hier eigentlich?
Soll ich jetzt meinen Namen sagen?
Du kannst auch leise sein, brauchst doch gar nichts sagen. Ich kann auch hier stille Synchro-Folge machen.
Cheers erstmal.
Cheers.
Das ist meine neueste Errungenschaft gewesen, die ich gekauft habe. Es ist Tequila, aber es schmeckt wie so ein Mix aus Baileys, Tequila und irgendwie ein Kaugummi oder sowas.
Das sieht aus wie diese Blue Curaçao, kennst du das?
Mhm.
Aber in dickflüssig und sehr süß.
Ja.
Finde ich.
Kann man machen, kann man auch lassen.
Ja. So, und jetzt bitte, wer bist du?
So, hallo, mein Name ist Karen Mafia. Schön, dass du mir zu Hause bist.
Ja, danke, dass du, ach schön, guck mal, es hört sich an, als wäre ich wieder bei dir im Podcast zu Gast, aber tatsächlich bist du bei mir im Podcast zu Gast.
Bin ich auch mal Gast irgendwo.
Ja, bei Unforf Co-op, wie fühlt es sich an, Mosi?
Ist schön.
Ist schön. Ich bin ja sehr überrascht, weil ich kam ja hierher, wir hatten ja kurz vorher geschrieben und ich hatte dich gefragt, Mensch, hast du nicht irgendwas zu trinken zu Hause und so? Meinst du, nee, alkoholfrei. Mhm. Cola Zero habe ich da zu Hause alles und dann dachte ich mir so, oh, das meine ich jetzt eigentlich nicht. Und dann meintest du so, du trinkst gerade nicht.
Ja, das geht schon mittlerweile seit einem Jahr. Ich trinke eigentlich wirklich gar nicht. Also auch bei meinen Auftritten, gar nicht. Ich trinke wirklich den ganzen Abend nur Club Mate. Na, nur nicht mal das, Cola Zero und Wasser.
Aber eigentlich trinkst du jetzt auch nicht, hast du mit mir den Shot getrunken.
Ich habe jetzt mit den Shot getrunken, weil ich habe jetzt am, also wie du hier sehen kannst, ich sammle ja Flaschen, die so ein bisschen weird aussehen. Das ist keine Ahnung. Und ich habe am Flughafen was kaufen müssen im Duty Free Shop und habe dann das gekauft, weil ich einfach wissen wollte, was das ist und weil ich die Flasche schön fand.
Mhm. Ich glaube, eisgekühlt schmeckt das richtig geil. Also wenn das so schön kalt ist und wenn du
da... Ja, aber dann willst du trotzdem nicht mehr als einen Shot von haben.
Ja, aber kannst ja trotzdem mal richtig schön eisgekühlt.
Ja.
War jetzt auch nur ein Vorschlag, muss ja nicht gleich so aggressiv werden.
Schrei mich nicht an!
Wir waren schon mal zusammen. Und zwar
2 Jahre lang.
Maul, Alter. und zwar vor, im Januar war das, vor 5 Monaten haben wir uns ja das erste Mal hier bei dir getroffen und haben für dich eine Podcast-Folge aufgenommen und seitdem liegst du immer im Ohr und meintest, nein, und du hast ja einen Erfolgspodcast und ich möchte die Follower abgreifen, ich möchte dein Following abgreifen.
Darf das ist genau der Wortlaut, in dem ich das gesagt habe.
Das ist komplett richtig. Und dann haben wir uns versucht immer zu verabreden, aber wie das bei uns so ist, du hast ja auch noch einen Hauptjob, den du neben deinem Auflegen machst. Ich habe auch noch einen Hauptjob, den ich mache, wenn ich nicht am Wochenende ein Partybeast bin. Von daher ist es immer relativ schwierig, aber ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und wir sind 5 Monate später und ich möchte von dir wissen, was die größte Veränderung war in den letzten 5 Monaten.
In meinem Leben.
Du kannst jetzt auch von deinem besten Freund aus dem Leben erzählen, aber...
Okay, warte, was ist die größte Veränderung seit... Also ich glaube ganz ehrlich, ich will nicht sagen, dass mein Leben so ein bisschen dahin plätschert so dieses Jahr. Es geht auf jeden Fall alles extremst schnell.
Voll,
bin ich und, bei dir. Ich glaube so ein bisschen, das klingt so auch so voll ESO-mäßig, aber ich würde sagen, so in den letzten 5 Monaten hat sich für mich persönlich so so ein bisschen das Verhältnis zu mir selber geändert.
Mhm.
Also weil ich war jetzt 2,5 Jahre in einer Beziehung gewesen und ich meine, ganz egal wie eine Beziehung verläuft, wenn man sich getrennt hat, dann zieht das ja mal so Nachwehen mit sich und das macht ja auch irgendwas mit einem so und irgendwie fühle ich mich so ein bisschen so wieder wie auf Reset. So ein bisschen so, ich fühle mich wieder so wie ich selber davor.
Ja.
Was auf jeden Fall eine coole Sache ist, finde ich.
Musstest du dafür nach Bali und bist da barfuß am Strand gelaufen? Hast Matcha gesoffen oder hast du das in Berlin gemacht?
Nee, ich habe das hier tatsächlich im Außenbezirk von Berlin geschafft, mit Schuhen.
In deiner Walachei, Alter.
In meiner Walachei.
Nee, wir sagen nicht, wo er wohnt, weil er ist natürlich klar und Privatsphäre schützen und so. Aber ich bin hier vorhin hergefahren und ich habe wirklich wieder vergessen, es ist ja ganz Hammer, dass ich hier fast 20 Minuten vom U-Bahnhof zur Wohnung laufen muss. Aber es ist sehr schön hier, das darf, muss man auch mal sagen. Also wo du wohnst, ist sehr, sehr schön, aber es ist halt auch eben sehr, sehr ruhig.
Ja, da wollen wir andere Urlaub machen. Fast wie in Bali.
Meine Mundwinkel stehen gerade, wenn man das nicht sehen kann. Hey, ist aber sehr, sehr schön. Und wir sind 5 Monate später. Danke, dass du mir den Ball zurückgespielt hast bei mir. Also, willst du mich selber fragen, was ich bei mir...
Ach so, was, ich dachte, dass du in jeder Folge bestimmt erzählst, was bei dir neu ist. Deswegen dürfte das keine große Überraschung sein. Nein, okay.
Du hast mir vorhin eine Frage gestellt.
Ach so.
Die kannst du mir ja jetzt zum Beispiel stellen.
Okay, also, was ist neu bei dir so seit den letzten 5 Monaten? Und was du bei mir damals im Podcast erzählt hast, der übrigens 030 Booty Call heißt, war ja, dass du damals gesagt hast, du möchtest bis zum Valentinstag aus allen Dating-Apps am Start sein, beziehungsweise nicht mehr sein. Und du willst dann auf jeden Fall deinen persönlichen Prince Charming gefunden haben, der auf einem Pferd angeritten kommt, dich rettet und mit dir dann irgendwo hinzieht, wo schön ist.
Tja, was soll ich dir sagen? Hat natürlich nicht geklappt.
Ja.
Ich glaube, ich war für 3 Wochen abgemeldet, tatsächlich.
Aber hattest du das damals gesagt, weil du da schon jemanden kennengelernt hattest?
Nee.
Das war wirklich so ein entschlossener Motto, das wird halt passieren, ich manifestiere mir das herbei.
Dass ich jemanden kennenlerne?
Mhm.
Nee, noch nicht mal. Ich würde einfach sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als wir im Januar die Podcast-Folge aufgenommen haben, es war ja wirklich noch arschkalt, es war dunkel, es war, ich war, glaube ich, auch noch nicht so, wenn man meinen Podcast hört, hat man das definitiv auch mitverfolgt, war das eine krasse Achterbahnfahrt bei mir noch durch meine Trennung und ich hatte einen übelst krassen Rückfall dann auch, was so meine Gefühle für diesen Mann angeht. Und deswegen wollte ich mich tatsächlich sowieso erst mal ein bisschen distanzieren und ich glaube, wäre dann zu dem Zeitpunkt der Mann gekommen, von dem ich mir eventuell erhofft habe, dass er in mein Leben stolpert, dann wäre das so eine Art Fluchtfahrzeug gewesen, weißt du, was ich meine?
Ja,
also das wäre nicht fair gewesen. Und dann habe ich ja tatsächlich meine Apps gelöscht und war auch 3-4 Wochen komplett abgemeldet.
Es ist krass, wie viel Zeit man auf einmal hat auch dann so, oder?
Ja, na, ich war ja arbeiten.
Ja, schon, aber ich meine, wenn du mal guckst, so in den Momenten, wo du mal auf dein Handy guckst, wenn du wirklich alle deine Apps irgendwie
voll,
wegmachst,
ja, klar,
dann merkst du, denkst du so, krass, wie lang so ein Tag plötzlich sein kann.
Safe.
Wenn man nicht bei Tinder ist.
Und, aber für mich war so dieses, für mich war das auch oft oder ist es auch oft so ein langer, so ein Zeitvertreib. So, also das klingt jetzt richtig dumm, aber manchmal bin ich auf den Apps auch nur, um zu chillen. So, ich gucke, manchmal schreibt man nett mit manchen Leuten und so. Bin ja jetzt nicht so, dass ich mich mit jedem treffe, überhaupt nicht. Ich bin ja sehr, sehr wählerisch, was das angeht.
Ist das so?
Voll.
Okay.
Ja, also mit wem ich mich treffe, ist echt, also es ist bei mir sehr, sehr krass, weil zum Beispiel, wenn ich mich so mit jemandem verabrede oder verabreden möchte und der fragt ja, was ist denn nu? Und ich habe nicht zu 100% Bock auf den, dann kriegt er von mir so einen langen Arm.
Mhm.
Also dann brauche ich ewig, um mich auszukeksen.
Okay.
Und dann kommt dann so vielleicht nach 3-4 Stunden, ja, jetzt.
So. Aber bist du, also angenommen, wir beide würden jetzt matchen auf einer App deines Vertrauens. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir uns am ersten Tag sofort treffen?
Schwer.
Also wenn wir davon ausgehen, dass du jetzt irgendwie auch nicht arbeiten musst, sondern auch wirklich Zeit
hast. Schwer.
Ja?
Schwer, ja. Weil ich dann immer abwäge, also es hat überhaupt, war es jetzt auf dich bezogen?
Naja, jetzt war es eine hypothetische Frage.
Okay, weil ich immer sehr, sehr krass abwäge, inwieweit sich das für mich rentiert.
Mhm.
Und es ist, ich habe ja mein Datingverhalten bzw. mein Sexualverhalten so verändert, dass ich tatsächlich sehr viel Wert mittlerweile auch auf so zwischenmenschliche Sachen lege. Und dann gucke ich vielleicht schon mal so 2-3 Tage, wie man so schreibt und wie das so läuft und wie man sich so versteht. Und bin jetzt nicht mehr so, dass ich sage, komm jetzt ficken. Würde ich absolut nicht machen.
Aber ich meine, es gibt ja auch irgendwas zwischen, lass uns einen Kaffee trinken und lass den Mund nehmen.
Ja, oh, Kaffee trinken, weiß ich nicht, ich hatte jetzt schon ewig kein richtiges Date mehr. Das war tatsächlich, erzähle ich euch, ich spreche euch an, gerade was mein Podcast übrigens, dass ich ja tatsächlich, dass jemand in mein Leben zurückgekommen ist, der letztes Jahr aus meinem Leben gegangen ist. Ich nenne ihn ja immer Adonis, weil es war für mich so ein Mann, den ich kennengelernt habe als, wie lange war ich da getrennt? 2 Monate. Letztes Jahr Mai. Und surprise, surprise, wir haben keinen Kontakt mehr, was seine Gründe hat. Und es ist auch alles völlig fein. Seitdem bin ich eigentlich überhaupt nicht mehr so am Daten. Aber bevor du mich hier die ganze Zeit ausfragst.
Aber ich möchte doch ganz kurz eine Sache zu Adonis wissen. Ist Adonis der Typ in der Spielzeugkiste?
Nee.
Okay.
Das nenne ich der. Der hat übrigens, das ist der aus, kann ich ja hier sagen, ist der aus Spandau, den du meinst. Der muss eine Olle haben gerade, weil der hat, der antwortet nicht mehr. Der ist auf allen Apps gelöscht. Der hat, ich weiß nicht, ob er WhatsApp noch hat oder nicht, aber ich sehe auch keine Nummer mehr. Und der hat tatsächlich damals zu mir gesagt, ich weiß es noch, dass wenn er eine Freundin hat, das ist so krass die Aussage, versucht er in den ersten Monaten treu zu sein.
Der Gute.
Der Gute, die gute Seele. Den gibt es tatsächlich nicht mehr. Aber ich erzähle ja sowieso so viel von mir in diesem Podcast und du bist ja bei mir Gast und die Leute wollen ja auch über Sachen über dich wissen. Deswegen möchte ich von dir wissen, wenn du jemanden, schreibst du an oder lässt du anschreiben?
Ich habe kein Problem, Leute anzuschreiben.
Was sind deine 3 Hauptkriterien, nach denen du gehst, wo du wirklich sagst, da machst du keine Kompromisse?
Also wenn ich jetzt mit dir matche, so?
Ja, wenn du jemanden auf einer App siehst wo, und du findest diesen Menschen erstmal interessant.
Mhm.
Was sind so, sagen wir mal, 3 Dinge, die so deine Hauptkriterien sind, die stimmen müssen, bevor du den anschreibst? Weil ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, du bist ja homosexueller Natur.
Hör auf, jetzt hast du mich geoutet, zwangsaus.
Bist du homosexuell?
Ja, ja, also ich glaube, das dürfte keine Überraschung für niemanden sein.
Ihr wisst ja, was ich davon halte, ich klatsche ja für sowas nicht Applaus, wenn man sich gegenseitig am Arsch schlägt, aber sollen die Leute machen, was sie wollen.
Jedenfalls, und so eine Aussage im Pride Month.
Jedenfalls bist du ja homosexueller Natur, das heißt, du datest Männer. Mhm. Und was sind bei Männern deine drei Hauptkriterien, wo du sagst, das muss stimmen, ansonsten geht's nicht weiter?
Also ich finde es natürlich immer ein bisschen schwer, so rein von so einem Dating-Profil so eine Aussage zu kriegen, aber ich finde es immer ganz cool, wenn so ein Dating-Profil vielleicht nicht ganz so generisch aussieht, wie das jetzt ganz oft ist, dass du nur so ein Torso oder so siehst. Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, wenn wir jetzt wirklich rein auf Profile gucken, muss es auf jeden Fall mehr als so ein Torso-Foto sein. Also ich möchte mindestens das Gesicht sehen, am besten 2 bis 3 Bilder und dann vielleicht noch irgendwie so einen ganzen Satz, der mir irgendwie so einen Eindruck vermittelt, mit wem ich es zu tun haben könnte. Voll. Irgendwie. Genau, das sind ja schon 3 Sachen dann.
Nee, also Gesichtsbilder, finde ich, ist ein Punkt, den kann man so einfach mal so mit reinnehmen.
Ja, ne? So. Puls wäre auch gut.
Puls, ja.
Stabil.
Geil, das Hammer. Hast du mir ja geschrieben. Instagram. Ich musste so lachen, stabilen Puls, ey. Hammer. Also Gesichtsbilder haben wir.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es auch mal ganz witzig, wenn Leute irgendwie es schaffen, über ein Profil halt einfach so ein bisschen von ihrer Persönlichkeit zu transportieren, dass du so eine dass ich irgendwie wirklich so eine Vorstellung habe, weil wenn ich jetzt hier nur irgendjemanden habe, der jetzt irgendwie so ein Emoji oder so neben seinem Profil hat und dann, also das gibt mir halt gar nichts so irgendwie. Mhm. Also ich würde sogar im Zweifelsfall mich sogar eher mit einer Person treffen, wenn ich irgendwie einen Ankerpunkt sehe in dem, was die Person geschrieben hat oder so, was mich irgendwie anspricht, was irgendwie zum Beispiel Popkultur oder sowas sein kann oder so, ist irgendeine Pop-Culture-Reference oder so, dann hast du mich sofort eigentlich. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt aber wirklich auf Dating gehen, jetzt mal wirklich so auf Real-Life wechseln, ist mir auf jeden Fall voll wichtig bei einer Person, klar, es sollte sexuell passen, ich weiß, dass du genau auf sowas Dusiges dein Blick nach irgendwie heraus möchtest, dann natürlich aber auch, dass eine Person halt offen und direkt ist. Und zuverlässig. Das sind so die 3 Sachen, die mir eigentlich wichtig sind.
Also die Standardsachen.
Die Standardsachen. Also es muss nichts Crazyes sein.
Crazyes?
Crazyes.
Crazyes. Nee, krass. Also gibt es so ein, ich glaube, ich habe dich das noch nie gefragt. Und ich glaube, wir haben darüber auch noch gar nicht gesprochen. Hast du einen Typ Mann?
Ich würde sagen, nein. Meine Freunde würden sagen, sie sehen alle gleich aus.
Ja, wie es halt immer so ist. Ja, wie sehen die denn aus?
Also ist bei mir jetzt vielleicht nicht so wie bei Boris Becker, dass alle PartnerInnen dann gleich aussehen, wie jetzt irgendwie Barbara Becker.
Ach, ja,
damals.
Nee,
so nicht.
Partner, SternchenInnen, PartnerInnen.
Hab ich schon gemacht? PartnerInnen.
Das war gerade Sarkasmus.
Ach so. Na, auf jeden
aber
Fall.
Aber bei dir sind es doch nur Partner, oder?
Ja, aber ich hab's gesagt, aber bei ihm sind es halt.
Ach so, bei ihm, okay.
Na, ich habe jetzt gerade über uns beide gesprochen, deswegen
so,
habe ich
okay,
quasi
alles klar.
Babsi mitgedacht.
Babsi, ja, gute Babsi.
Also ich würde mal sagen, so von meinem Typ ist es meistens, sind das meistens Typen, die einen Bart haben. Es sind keine Twinks. Obwohl Twinks natürlich ganz tolle Menschen sind, aber. Nee, ist nicht so mein, ist einfach nicht mein Typpunkt. Also ich glaube, ich würde sogar tendenziell eher so ins Bierige gehen, würden einige Leute von mir sagen. Jetzt, genau, ich würde so in diese Richtung gehen.
Auch so Body Hair auch?
Ja, auf jeden Fall.
Haare?
Also lieber mehr als weniger.
Ja?
Ja, schon.
So hätte ich dich zum Beispiel gar nicht eingeschätzt, muss ich sagen.
Was hättest du denn gedacht?
Also auf jeden Fall nicht Twinkie, aber schon so eher so Clean Cut.
Ja, es kann so ein Mix sein. Also ich meine, es muss jetzt wirklich nicht so der Holzfäller höchstpersönlich sein, aber irgendwie so ein Mix aus dem irgendwie. Ich meine,
Clean Cut, um das mal ganz kurz zu erklären, für die Leute, die mit den Begriffen nichts anfangen können, auf Deutsch würde man sagen gestriegelt. Einfach
so. Ach so, nee, gestriegelt auf gar keinen Fall.
Nee.
Bei Clean Cut habe ich was anderes verstanden jetzt.
Was hast du bei Clean Cut jetzt
bei verstanden? Bei Clean Cut meine ich jetzt wirklich so Leute, die halt so sehr stylisch sind, so gerade zum Beispiel diese Leute, die
ja,
so einen Seitenscheitel haben
ja,
oder sowas, aber ich meine jetzt nicht sowas Geliges, so nicht so, keine Ahnung, ich arbeite auf einer Behörde oder so.
Findest du das? Ist gestriegelt?
Das hätte ich so verstanden, ja.
Nee, ich finde zum Beispiel gestriegelt ist einfach ein sehr ordentlicher, wie du es gerade beschrieben hast, glatt. Einfach
ja. Nee,
so
glatt ist gar nicht meins eigentlich. Also es müssen auch zum Beispiel bei mir auch gar keine klassischen Schönlinge oder sowas sein. Mhm. Ich mag eher so Leute, die irgendwas haben,
ja,
was mich
voll.
Irgendwie anspricht. So sei es manchmal.
Oder
Zahnlücken mag ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, ich finde das.
Nein, zum Beispiel, das erinnert mich so an meinen Papa. So mein Papa und mein Bruder haben halt so eine riesen Zahnlücke. Und das ist immer so, kennst du das, wenn dich so Dinge zu sehr an deine Familie erinnern,
ja,
als dass du das irgendwie sexuell attraktiv finden würdest? Mhm. Ja, das ist das bei mir so. Nee, aber zum Beispiel so, ich habe mal jemanden gedatet, der hatte irgendwie eine gebrochene Nase früher gehabt und die Nase war halt so ein bisschen wie bei so einem Preisboxer und ich fand es ein bisschen hot, um ehrlich zu sein. Ich spreche hier gerade wirklich so Kopf und Kragen, aber ich fand es irgendwie ein bisschen
hot. Schlimm. Ich finde es tatsächlich schön, weil ich auch so Menschen, die was Abnormales, in Anführungszeichen, haben, sehr attraktiv finde. Zum Beispiel, wenn jemand eine wie du gesagt, eine große Nase hast oder ich finde auch große Ohren wahnsinnig, siehst so eine dumme Ohren, wenn sie ins Gesicht passen.
Und was, wofür ich immer verarscht werde von meinen Freunden, ich finde Monobrauen cute.
Boah, das ist ja so abartig, dass ich wirklich kotzen will. Ich finde, das ist ungepflegt.
Naja, also ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Person gepflegt ist. Ich meine, zum Beispiel, kennst du Elite, die Serie?
Ja.
In der ersten Staffel war doch ein Typ, der so fast nur das Augenbrauen bestand. Das war doch schon cute, oder? Mm,
ja, geht so. Es hat mich immer gestört in der Serie.
Du hast ja den Gedanken immer so gezupft und so.
Ja, vor allem so mit so einem Augenbrauenrasierer zwischengegangen. Aber ich finde den tatsächlich so ein süßer Junge. Ja. So, ne? Aber da war ich zum Beispiel immer hier Team Aaron Piper, das ist ja so meins. Wie heißt Aaron Piper? Der Freund dann von ihm später bei Elite.
Boah, der siehst du mal, da habe ich mir ausgecheckt, keine Ahnung.
Ja, die Leute wissen auf jeden Fall wenig. Meine Aaron Piper, das ist ein, also wie würde man bei uns hangen? Der ist, weiß jetzt nicht, was ich meine.
Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
Bist du nicht homosexuell?
Meinst du, also sprechen wir gerade von jemandem mit einem großen Schwanz oder was?
Nein, Hang ist für mich größer, ein bisschen muskulöser.
Ach, du meinst Hank?
Nee, der ist Hang. Kennst du das nicht?
Nein, Hang heißt, dass du großen Schwanz hast auf dem Englischen. Du meinst aber Hank mit K.
Dann gibt Hank. Aber nicht so Hank.
Weil Hang heißt behangen.
Ja, das auch. Aber Hang nicht in dem Sinne von so ein richtiger Schrank, sondern der ist einfach geil. So von seiner, der ist einfach geil. So der ist groß, ein bisschen breiter, also in der Serie nicht, aber jetzt tatsächlich ein bisschen breiter gebaut und hat so eine, einfach so eine Fickfresse. Mhm. Das ist so ein Mann, wenn der so zwischen deinen Beinen liegt und dich leckt, das ist einfach der schönste Anblick. So eine Männer, weißt du so? Mhm. Der hat einfach nicht mal irgendwie, natürlich ist der auch schön, aber der ist einfach geil. Der ist so geil einfach. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich von dir wissen, was und wie war dein letzter Sex?
Mein letzter Sex, der war tatsächlich gestern.
Gestern, Sonntag gestern?
Ja, genau, jetzt vor 24 Stunden. Mhm. Und das war eigentlich ganz witzig. Und zwar, das ist so ein Typ, mit dem habe ich mich schon ein paar Mal getroffen. Der wohnt in Griechenland. Und
schöne Männer übrigens, Griechen.
Achso, er ist kein Grieche, er ist ein Ami, aber der wohnt in Griechenland halt einfach. Und der ist auf jeden Fall halt hier gewesen wegen dem Geburtstag von einer gemeinsamen Freundin und der hat halt in so einem ganz krassen Hotel gechillt und wir waren den ganzen Tag also zusammen in einer Gruppe und dann bin ich danach noch halt mit ihm so ins Hotel gegangen und das war halt echt krass, weil er halt irgendwie so voll die Präsidenten-Suite hatte. Mhm. Ich habe mich schon so fast ein bisschen gefühlt wie Julia Roberts in Pretty Woman am Anfang, so wenn du so mit deinen heruntergerockten Klamotten so durch das Foyer läufst.
Aber geil.
Und das war auf jeden Fall echt ganz cool, weil wir waren beide so ein bisschen fertig vom Wochenende, so ein bisschen verkatert, aber es war auf jeden Fall ganz cool. Also
ist Hotelsex sowas, was du gut findest?
Es kann was auf jeden Fall was haben, weil es für beide irgendwie so ein unbekannter Boden ist. Mhm. Weißt du, ich meine? Ist irgendwie anders, wie wenn du jetzt irgendwie bei Lieschen Müller zu Hause im Wohnzimmer stehst, die jetzt sowieso wohnen würde. Genau. Es hat ja auch sowas leicht Verruchtes teilweise, je nachdem, was für ein Hotel das halt ist.
Ne? Ja, voll. Aber wenn du sagst, es war eine gute Suite, dann ist ja geil. Also ich finde zum Beispiel, Hotelsex kann wahnsinnig schön sein. Es kann aber auch, wenn du nicht den richtigen Mitspieler hast, sowas sehr Nuttiges haben.
Aber ich meine, es kann ja auch gut sein, wenn man sowas mag.
Wenn man sowas mag. Aber ich finde, ich kam schon aus Hotelzimmern und da habe mich wirklich gefühlt wie so eine Prosti, Alter.
Und fandst du das schlimm?
Ja. Okay. Weil es gab eine Story, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe im Podcast, da habe ich mich mit einem Typen im Hotel getroffen und auf dem Weg zu seinem Zimmer war keine Rezeptionistin da. Mhm. Also war es relativ spät und manchmal sind die ja dann in ihrem Hinterzimmer da, wenn nicht so viel los ist und so. Und war dann bei ihm auf dem Zimmer und es war auch okay, es war aber nicht geil. Und ich weiß noch, dass es kalt war, ich hatte einen Trenchcoat an und eine Tasche und so. Und kam dann von seinem Zimmer runter, wollte mir gerade meine Kopfhörer reinmachen. Da hat mich die Rezeptionistin zurückgepfiffen und meinte, hier sind keine Prostituierten erlaubt.
Das hat die nicht gesagt.
Alter, und ich drehe mich so um. Ich sag so, ich habe hier hab ich gesagt.
Letzte Frage müssen, was machen Sie hier?
Ja, Mann, safe. Und habe zu ihr halt gesagt, ey, ich habe hier einen Kumpel besucht, so. Ja. So, alles klar, ich wollte nur, dass sie es wissen. Und ich dachte mir so.
Aber ganz ehrlich, das ist schon irgendwie total daneben. Vor allem so einfach mal so, also ich meine mal ganz ehrlich, what the fuck?
Ja, voll. Also ich glaube, ich kann Hotels da zu einem gewissen Teil auch verstehen, weil ich glaube, es passiert viel Scheiß an Hotels auch.
Ja, aber ich meine, der Punkt ist, ich meine ganz ehrlich, Prostitution ist ja ein ehrbarer Beruf, aber ich meine, du kannst ja nicht trotzdem einfach zu einer Person gehen und der das einfach so ein Kopfschmerz. Ich meine, das hätte sie mir jetzt mal fragen können oder irgendwie sowas, ne? Aber
entschuldigen Sie, sind Sie Prostituierte?
Naja, aber ich meine mal ganz ehrlich, ich sag mal so, wenn da jetzt Helene Fischer durchgelaufen wäre oder eine weiße Frau, hätte sie das vielleicht nicht gefragt, so. Ja. Weißt du, ich meine, und das finde ich halt problematisch.
Ja, da sind wir, ich liebe das. Ich weiß nicht, ob du meinen Podcast hörst, ich bin ja hier sehr, sag mal geradeaus. Immer, ne? Und ich sehe das zum Beispiel nicht so wie du. Also nicht auf eine problematische Schiene. Für mich war es in dem Moment scheiße, weil ich dachte, okay, gut, die denkt jetzt for real, du bist eine Prosti. So.
Mhm.
Aber bei mir wäre nie so in den Sinn gekommen, sie hat mich das gefragt, weil ich halb schwarz bin. Weißt du, wie ich meine?
Naja, ich meine, du bist halt eine Erscheinung einfach so, ne? Aber ich glaube ganz ehrlich so, das hätte sie vielleicht auch bei einer weißen Frau gedacht, aber ich glaube, die Hürde, einfach das zu fragen, wäre eine andere gewesen. Ich glaube, dass sie sich da schon irgendwie ein bisschen zu sicher gewesen ist.
Mhm.
Also, weil, ich meine, überleg dir mal, rein theoretisch, wenn man das genau nimmt, hättest du sie auch anzeigen können, weil Voll. Das eigentlich im Grunde genommen auch unter die gegen das Diskriminierungsgesetz verstößt. Das kannst du eigentlich nicht bringen, so. Weißt du, ich meine? Mhm. Und wie gesagt, so, let's support sex work and stuff, aber ich meine, du kannst einfach Leuten nicht sowas einfach an den Kopf schmeißen, so, ohne Kontext.
Ja, voll. Deswegen verstehe ich auch absolut, wo du herkommst und was du meinst und dass das absolut nachvollziehbar ist, dass das nicht geht. Für mich war halt aber...
Frau hätte sich bei mir auf jeden Fall was angehört, so.
Ja, im Nachhinein denke ich mir auch, hättest du mal was gesagt, so, aber ich bin in dem Moment gegangen und war auch durch und dachte mir so, ja, lass sie halt denken.
Aber ich meine, auf der anderen Seite kann man sich auch denken, so, yay!
Ja, hätte ich mal... Wow. Für den Sex hätte ich wirklich Geld nehmen müssen, wirklich.
Hast du das auch schon mal gedacht?
Ey, oft. Ich habe mich gestern erst mit Arbeitskollegen damit unterhalten, wo ich gesagt habe, ey, es gibt so viele Männer, wenn ich bei denen Geld genommen hätte, dann wäre es wenigstens halb so schlimm gewesen.
Ja.
Also, gibt es so Typen, für die du dich schämst heute, mit denen du geschlafen hast?
Ja.
Ja.
Tatsächlich ein Typ, wo dann rauskam, dass das ein Nazi gewesen ist.
Okay.
Und zwar, es gibt so einen Typen, okay, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, so, ne?
Einfach,
so,
du kannst
das
ja alles
Das war wirklich
sagen.
So total kontrovers in meinem Freundeskreis, so, ne? Also, ich sag mal so, es gab so einen Typen, den ich getroffen habe vor ungefähr 10 Jahren. Ich fand den übelst hot, war so ein, ja, so ein bisschen so ein Bodybuilder-Typ.
Mhm.
Und wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden, so, wir haben so den gleichen Sinn für Humor gehabt und so, und wir haben uns dann irgendwie zusammen so getroffen, haben dann auch immer irgendwie, keine Ahnung, so Sonntage zusammen verbracht, Filme geguckt, haben gute Gespräche gehabt und so, Sex war auch ganz cool. Und das war zu der Zeit, als dieses Sarrazin-Buch rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Ja,
da warst du, glaube ich, noch sehr jung gewesen sein. Ja, gerade so Opa erzählt vom Krieg hier, ne?
9 war ich da, als es rauskam, 9.
Ja, auf jeden Fall war dieses Buch halt gerade so in aller Munde, so, und er hatte das bei sich im Regal stehen. Und ich frage ihn so, warum dieses Buch? So, ne? Dann sagt er so, kam dann halt so, war bottom line einfach so, naja, Thilo hat recht, alle raus, so nach dem Motto. Und ich war dann so, ne? War dann so, what the fuck? Und dann hat er halt dann wirklich mehrmals so Sachen halt einfach erzählt, die halt einfach todesrechts gewesen sind. Und damals war halt auch, damals gab es die AfD noch nicht, damals war die NPD so das Rechteste, was es halt so in der Politik einfach gab. Und da hat er dann sogar gesagt so, ey, er hat sogar überlegt, sich für die NPD aufstellen zu lassen einfach so. Und er hat halt so richtig krasse Sachen einfach erzählt. Und long story short, ich habe ihn dann gefragt so, ey, was willst du denn mit mir? Weil ich meine, ich bin ein schwarzer Mann so, ne? Das ist ja im Grunde genommen ja wirklich alles das, wofür du und deine Partei eigentlich gegenstehen so. Und dann sagt er so, in meinen Augen bist du ein guter Deutscher. Und ich war dann so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite dachte ich so, ist das jetzt ein Kompliment oder ist er jetzt sehr progressiv dafür, dass er mir aufgrund meiner Hautfarbe mein Deutschsein nicht abspricht? Weißt du, ich meine?
Ja.
Und ich war dann so voll hin und her gerissen, wusste nicht, was ich machen sollte so, ne? Und ja, so. Das war dann für mich halt überhaupt, ging halt für mich halt einfach gar nicht klar so.
Das ist schon, also ich finde das schon krass, weil, also erstmal würde ich wahrscheinlich auch da stehen und mir denken, genau du, was du gerade gesagt hast, wie kann ich das gerade nehmen?
Mhm.
Aber ich finde auch das so heftig, weil ich sowas gar nicht kenne.
Mhm.
Ich merke, wenn wir uns zum Beispiel unterhalten, also ich habe natürlich auch Rassismus erfahren, so, ne? Aber ich bin halt so eine wirklich, und ich sage das, glaube ich, wirklich zu wenig, eine richtig privilegierte Schlampe. So, so ein ganz privilegiertes Miststück. Und ich vergesse das ganz oft. Nicht, weil ich das mit Absicht mache, sondern weil ich, glaube ich, das genieße, dass ich mich mit gewissen Dingen nicht auseinandersetzen muss.
Mhm.
Wie Rassismus oder auch, und ich muss, es tut mir so leid und ich würde wahrscheinlich gerne auf was anderes erzählen, aber ich erlebe auch so gut wie nie Diskriminierung.
Mhm.
Also weder im Job noch privat noch irgendwie freizeitlich großartig.
Nicht mal auf so eine subtile Art und Weise?
Wenn es subtil ist, ist, glaube ich, ein guter Prozess, der sich bei mir wahrscheinlich durch Kindheit und Jugend entwickelt hat, dass ich das nicht wahrnehme.
Mhm.
Also ich habe wirklich, und ich habe mich da letztens erst mit Leuten drüber unterhalten, ich möchte überhaupt nicht, weil ich das nämlich, komm ich gleich noch zu, mit jemandem unterhalten habe und ich sage das sehr ungern, aber ich glaube, ich habe, bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich persönlich und optisch fast an meinem Peak bin.
Mhm.
Und das Privileg, was mir jetzt zuteil wird im Alltag, das hatte ich ganz, ganz lange nicht. Und deswegen sehe, hoffe ich, dass mir das nachgesehen wird, wenn ich manchmal meine Privilegien nicht checke. Hm. Ich mache das nicht mit Absicht. Ich sehe den Rassismus und ich sehe die Diskriminierung und ich würde mich auch immer dagegen aussprechen, wenn ich sowas mitkriege und wenn Leute, die ich kenne, sowas widerfährt. Absolut, zu 100% ist überhaupt gar keine Diskussionsgrundlage. Aber ich finde das gerade, wenn du mir sowas erzählst, wir hatten uns ja auch gerade unterhalten über so, ja, auch über unter diesen ganzen Schirm und Queerness und Support und so, dass du eine ganz andere Einstellung hast, als ich die habe.
Mhm.
Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Jetzt muss ich aufstoßen.
Hey, wir sind unter uns, rübst du ruhig rein.
Ich habe jetzt zur Seite und schmeckt irgendwie noch nach meinem Mittagessen. Freue ich mich drauf, habe ich noch was im Kühlschrank, esse ich nachher. Vorhin drüber unterhalten und ich fand es nicht schade, aber ich habe halt gemerkt, dass du eine Person bist und ich habe dich das ja auch tatsächlich auch gefragt, du bist halt eine gute Seele. So, du meinst das, was du sagst, meinst du ernst. Und bei mir ist das so, ich glaube, ich bin, und ich sage das ja wirklich auch oft, sehr hart in meinen Ansichten.
Mhm.
Und in dem, wie ich mit Leuten umgehe und wie ich Leute einstufe. Und du bist halt eben nicht so. Du hast halt gesagt, ist ja scheißegal, wie der Kontext jetzt war. Du supportest das, weil die Leute glauben an sich selber und ich glaube auch an die, weil die, das ist deren Traum und die wollen das leben und ich finde es gut, dass sie das machen und so. Und dann droppe ich manchmal so Dinge, die ich überhaupt nicht böse meine, aber das ist halt so mein Standpunkt. Weißt du, was ich meine?
Ja, yeah. Du, ich sag dir ganz ehrlich, vor 10 Jahren bin ich auch so drauf gewesen, so irgendwie, ne? Aber das verwechselt sich dann irgendwann. Inshallah.
Aber findest du, ich überlege gerade, wie ich die Frage stelle, ist das für dich was, was du scheiße findest bei Menschen, wenn die so radikal, also jetzt in keine politische Richtung, sondern außer Persönlichkeit her so radikal ehrlich sind? Findest du, das ist was du nicht geil findest?
Nö, also ich finde, also ich sag mal so, also grundsätzlich bin ich so jemand, der Leute sein lässt, wie sie sind.
Mhm.
Die Frage ist dann natürlich immer so, möchte ich damit umgehen oder möchte ich damit nicht umgehen?
Ja.
Das ist so voll. Der Punkt, so, ne?
Mhm.
Ich glaube, man merkt, glaube ich, in manchmal so gewissen Punkten, dass ich halt aus so einer harten Sozialarbeiterfamilie komme einfach. Mhm. So alle meiner Familie sind Sozialarbeiter, außer ich.
Mhm.
Und deswegen bin ich ja so ein kleiner Hippie, der kein Problem hat, Leute sein zu lassen, weil sie sind so. Es kann halt einfach nur sein, dass ich einfach sage, es passt halt einfach nicht und gut ist. Ich finde es grundsätzlich natürlich immer cool, wenn Leute sagen, was sie denken. Aber ich finde, in letzter Zeit gibt es so einen Trend, den ich ganz oft bei Leuten sehe, die halt Leuten einfach so richtig vor die Füße kotzen. Ja, und dann voll. Sagen so, ich bin halt ich und wenn du mich nicht magst, dann magst du mich halt nicht. Entweder nimmst du mich oder, weißt du, ich meine, so ein bisschen, so dieses RTL-2-Niveau so, ne? Kann man machen, kann man aber auch lassen so, ne? Und das finde ich halt immer ein bisschen so, dass einige Leute sich das halt sehr einfach machen, indem sie halt einfach ungefiltert Sachen rauskotzen, so ganz egal, was sie gerade denken und was sie bei der anderen Person auslösen.
Voll.
Und das dann immer rechtfertigen mit, naja, ich bin authentisch, ich bin halt so. Mhm. Aber das sind dann die Leute, wenn du denen mal irgendwas sagst, dann heulen sie. Dann ist immer ganz, ganz schlimm. schlimm. Ja. Ne? Und dann muss man Pflaster dabei haben. Vor allem auch
alles unter diesen Deckmantel Meinungsfreiheit stellen.
Ja, Bullshit, ja, weißt du?
Voll, voll. Aber ich finde, ja, voll Meinung vor die Füße kotzen. Also ich würde ja auch, wenn wir uns in einem Setting unterhalten, wo wir gerade ein freundschaftliches Gespräch führen, dann tauscht man sich natürlich aus. Ich würde das jetzt aber natürlich niemals den Personen so äußern. Mhm. Ne? Also das hat für mich jetzt auch nichts mit Falschsein zu tun. Ich würde, also was ich jetzt nicht machen würde, ist sagen, oh mein Gott, das ist alles so geil, was du machst und Mausi und wie du das da alles aufziehst und so super und so viel Energie und so viel Potenzial. Sondern ich würde immer sagen, ey, solange du an dem Spaß hast, was du machst, ist alles völlig fein.
Voll.
Was ich davon halte, ist ja mein Ding.
Ja, voll.
So, und das verstehe ich halt auch immer nicht so an so Hate-Kommentaren. Weißt du, wenn ich so manchmal meine Kommentare durchgehe, gerade so auf TikTok, was ja meine reichweitenstärkste Plattform ist, wo wirklich, Gott sei Dank, toi, 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 inshallah, alles stimmt und alle Klicks stimmen und alle Likes stimmen und alle Follows stimmen, hast du natürlich einen Algorithmus drin, mit dem du immer wieder auf dieser Scheiß-For-You-Page, würde ich gar nicht mal sagen, weil das spielt mir ja nur in die Karten.
Mhm.
Aber immer wieder merkst, dass du deinen Kosmos verlässt. Und was du auf was du für Leute triffst, das ist so scary.
Das einfach. Krasse ist einfach, es radikalisiert sich halt einfach im Internet so, ne? Und Leute sind halt so richtige Keyboard-Gangster, so, weißt du, am Computer oder am Handy sind die immer alle total brave, aber wenn du sie im Echtleben triffst, ist das natürlich was anderes immer.
Voll,
ne?
Absolut. Und das sage ich ja immer wieder. Ich lebe in Berlin-Wedding, einer der, möchte ich sagen, migrantenstärksten Bezirke. Ich habe nie Probleme.
Mm.
Und wenn ich dann aber in meine Socials gucke, denke ich so, wenn ich darauf was geben würde, würde ich mein Haus nicht mehr verlassen.
Ja. Yeah.
So, aber ich gehe zu meinem türkischen Bäcker, ich gehe in türkische Kleinsupermärkte, ich komme mit denen allen super klar und teilweise die Kassierer, die mich abkassieren, sind arabisch oder türkisch. Und da sind super viele Kinder und ich erlebe einfach sowas zu 90% nicht. Natürlich hast du immer Leute, die irgendwie tuscheln oder so. Das haben aber auch schwule Männer, das haben auch Frauen, die kurz angezogen sind. Das ist ein Laster, so scheiße wie das jetzt klingt, mit dem müssen wir alle leben, dass es Leute gibt, die einfach für dich nicht Applaus klatschen. So, ne? Aber es ist für mich ein Unterschied, ob mir jemand schreibt, und so eine Kommentare habe ich schon oft bekommen, wenn ich dich sehen würde, würde ich dich totboxen, man sollte dich vergasen, dies, das und alles so eine Sachen. So einen radikalen Hass und Gott sei Dank habe ich nicht erlebt, da wo ich wohne.
Ja.
So, das ist halt so das Ding. Aber um den Bogen nochmal zurückzuspannen, wie ist das denn mit dem Typen eigentlich geendet? Mit dem
Das Lustige ist, der wohnt jetzt hier bei mir in der Nachbarschaft, habe ich gesehen, jetzt ist hierher gezogen.
Einfach mal in der Nachbarschaft ziehen, ganz spontan.
Ich sag dir mal ganz ehrlich, es ist todeslustig. Und zwar, er hat dann, nachdem ich dann gesagt habe, so sorry, das sehe ich nicht für uns beide, hat er dann versucht, halt noch irgendwie Freunde zu sein und wollte dann noch, dass ich bei ihm mit einziehe als Mitbewohner, wo ich dachte, so eher friert die Hölle zu.
Ja.
Und dann hat er sich einen anderen Schwarzen geholt. Ich weiß gar nicht, ob die noch zusammen sind, aber auf jeden Fall ganz lange mit so einem Schwarzen zusammen.
Aber der ist schwul.
Er ist schwul. Er
geoutet?
Ich denke schon.
Mhm.
Und ja, ist auf jeden Fall halt mit einem Typen zusammen, der halt genau all das ist, gegen das er eigentlich so hetzt. So, also er ist schwarz, er kommt irgendwie aus dem Ausland, also ich glaube aus Italien oder Spanien oder so, kann kein Deutsch, arbeitet auch nicht und ist die ganze Zeit nur im Fitnessstudio. Und ist halt wirklich genau das, gegen das Person X halt immer irgendwie hetzen würde.
Ja.
Und witzigerweise ist es aber auch so, dass er trotz allem irgendwie eine Vorliebe für Schwarze und für Türken hat, weil ich jetzt noch ein paar andere Leute kenne, die auch irgendwie was mit ihm hatten, wo ich denke so, was ist denn das bitte so für ein internalisierter Selbsthass? Also was ist los mit dir?
Weißt du? Das aber auch bei vielen Schwulen.
Er ist ja einer davon.
Voll und absolut. Und also, was ich jetzt meinte, ist zum Beispiel dieser, wie viele homosexuelle Männer sind misogyn zum Beispiel.
Ja.
Ich finde das so heftig. Ich kann jetzt nicht sagen, wer, ich sag's dir nachher auf Mike. Aber es gibt eine Person in, mein Gott, wie soll ich das jetzt umschreiben? Oder
in dass Berlin?
Es gibt eine Person in Berlin, die ich vielleicht kenne, die selber homosexuell ist und wo man in den Verhaltensweisen und also gerade bezogen auf Frauen, merkt, was das für ein misogynes Arschloch ist.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, es ist auch wirklich mal ein Trugschluss zu denken, dass schwule Menschen oder queere Leute im Allgemeinen politisch irgendwie eher links sind, irgendwie pro-Geflüchtete sind oder Feministen sind oder was auch immer. Das Einzige, was sie halt einfach verbindet, ist halt einfach nur, dass Männer halt oder männlich gelesene Personen auf Schwänze stehen, that's it. Ja. Was ich meine? Oder Frauen auf Frauen oder so. Aber das heißt, sagt ja wirklich null darüber aus, für was sie in ihrer, mit welchem Blick sie auf die Welt schauen, irgendwie so, ne?
Gar nichts.
Und das ist halt einfach das Krasse, so, wo man den jedes Mal immer so ein bisschen überrascht ist, so, ne? Also, dass es zum Beispiel auch super viele queere AfD-Wähler gibt oder dass es zum Beispiel eine Alice Weidel gibt, die da sogar irgendwie ihre Fresse in die Kamera dafür hält.
Mit ihrer Frau aus Sri Lanka?
Ja, die ist auch schwarz, glaube ich. Ja. Und also, Es ist einfach zu wild.
Ich finde das wirklich so crazy, weil wir sind ja jetzt gerade im Pride Month, also fast Month mit S hinten, weil wir haben ja länger in Deutschland. Und da ist natürlich gerade irgendwie, wir haben uns vorhin über unterhalten, weil, wie man von dir ja weiß, du bist ja DJ, ein sehr bekannter DJ, der R&B, Hip-Hop und unwahrscheinlich gut aussieht. Du weißt, ich liebe dich und die Musik, die du machst und die Partys, die du machst, sind wahnsinnig toll. Also egal, wenn ihr Caramel Mafia irgendwo seht, es wird sich immer lohnen, dafür Geld auszugeben. Glaubt mir das. Ich habe den schon so oft auf Instagram gepostet. Ich mache es immer wieder. Ich küsse wirklich deine Eier dafür, dass du in all dem, was du tust, wirklich Liebe und Passion reinsteckst. Und man merkt es auch. Du bist nie unangenehm hinter dem DJ-Pult. Du bist nie besoffen unangenehm, was ich ja alles schon in Berlin erlebt habe. Ein DJ ist wirklich ein Trauerspiel. Aber du bist wahnsinnig professionell und gibst dir Mühe. Und das finde ich ganz, ganz toll. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich hin wollte. Genau. Wir haben uns vorhin drüber unterhalten, wo es so um deine Bookings geht, die du hast im Pride Month. Und du bist viel unterwegs. Wie... Und auf was, also wie bereitest du dich jetzt so darauf vor, auf was freust du dich, wo kann man, du kannst ja jetzt schon mal so ein bisschen Werbung klocken, wo wird man dich so sehen können und gibt es vielleicht auch was, wo du so gar keinen Bock drauf hast?
Also ich fange mal vielleicht mit an, worauf ich keinen Bock habe so.
Mittlerweile
mache ich diese ganzen Bookings, auf die ich keinen Bock mehr habe, auch gar nicht mehr. Mhm. Also da sage ich auch wirklich ganz oft nein und das finden dann auch Leute mal ein bisschen assi. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, es ist eine Dienstleistung und ich meine, ich kann mir trotz allem noch aussuchen, was ich machen möchte, was ich nicht machen möchte. Voll. Weil ich meine, am Anfang machst du viele Sachen einfach nur halt für Reichweite oder halt einfach, damit du halt einfach Exposure hast. So.
Und Geld.
Ja, aber ich meine, ich habe zum Beispiel auch am Anfang meiner Karriere auch Sachen umsonst gemacht so und die Leute sind so todescheiße zu mir gewesen oder auch nicht nur zu mir, sondern zu allen anderen Leuten so. Das heißt, du kannst da unter Umständen auch richtig ins Klo greifen, auch wenn du es gut meinst, mit den besten Intentions so irgendwie. Und dann gibt es natürlich auch so Clubs, auf die ich so gar keinen Bock hatte so, weil die Leute einfach so assi gewesen sind oder so aggro einfach. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal in so einem total straighten Club aufgelegt. Ich will jetzt keinen Namen sagen. Ja. Ich will keinen Namen sagen, aber wir beide haben uns auch schon mal getroffen. Und es war so assi von den Leuten und so viel Testosteron in dem Club, dass ich
mich... Haben wir uns in dem Straight Club getroffen?
Ja. Du bist aber gerade am Gehen gewesen, als ich gekommen bin zum Auflegen.
Ah, ja, okay.
Und auf jeden Fall, ich hab da ein paar Mal aufgelegt, weil ich halt den Booker kannte und der mich ein paar Mal gefragt hat, weil die halt einfach noch so ein bisschen offener sein wollten und so und Und auf jeden Fall war es halt so gewesen, dass ich hatte einen Leistenbruch gehabt und hab dann die Woche danach dann da schon aufgelegt und konnte halt noch nicht mal meine eigenen Sachen tragen und ich konnte auch nicht rennen richtig. Mhm. Und die Leute waren da so todesaggro, die sind alle so nah rangekommen und ich hatte echt Schiss, dass da irgendjemand mit meinem Laptop wegrennt.
Ja.
Also es war so aggressiv, dass ich sogar eine Freundin die ganze Zeit, während ich aufgelegt habe, an mir festgekrallt hat, weil sie gemeint hat, so ey, du kannst mich hier nicht alleine stehen lassen, das ist krass. Mhm. Das ist einfach krass, ne? Also das fand ich richtig eklig.
Ja.
Richtig eklig. Also es war wirklich so, keine Ahnung, so auf eine Frau so 20 Typen, die da um diese rumgegeiert haben und so.
Das ist
also
so schlimm,
richtig
ey.
Eklig einfach so, ne? Solche Bookings mache ich solche wirklich gar nicht mehr.
Ja.
Ne? Weil, wenn ich was gelernt habe in den letzten 5 Monaten, um nochmal den Bogen zu spannen, jedes Nein, was du zu anderen Leuten sagst, ist ein Ja zu dir.
Ja,
weißt du, ich meine, weil das macht dann auch keinen Spaß, gewisse Sachen zu machen und du freust dich da nicht drauf und es fühlt sich auch im Nachhinein irgendwie scheiße an.
Ja,
ne? Und deswegen denke ich mir so, nö. Und worauf ich mich aber freue, ist natürlich die Pride Season, weil es natürlich auch immer politischer ist. Ich freue mich zum Beispiel sehr auf UK Black Pride. Mhm. Das ist mein allererstes Mal. Das ist ein CSD-Event, was quasi halt auf Schwarze und POCs ausgerichtet ist. Also ich kenne es nur von Social Media und die Stimmung muss richtig, richtig geil sein. Ich mache jetzt dieses Jahr auch insgesamt wieder ein bisschen mehr so Afrobeat-Sachen. Also bin jetzt auch für so ein paar Afrobeat-Festivals und Food Markets und so gebucht, die jetzt auch straight sind. Mhm. Ich finde es natürlich auch irgendwie cool, so im straighten Kontext auch irgendwie ein bisschen mehr zu machen und so. Ja.
Wenn wir bei UK Black Pride sind, warst du Karneval?
Karneval der Kulturen? Mhm. Da haben wir uns so getroffen.
Haben wir?
Ja. Wir haben uns getroffen.
Hä, wo?
Wir haben uns getroffen an so einem, naja, du bist gerade gekommen und dann hast du, wir wollten noch zum Ghana-Truck gehen.
Stimmt, vorne an einer U-Bahn-Station, richtig, noch an der Ecke, wo genau, ich noch gesagt genau, habe, genau, schreib genau mal, wenn wir uns, und da meintest du richtig schon, kannst du schon fast vergessen, weil wegen Netzüberlastung und so, ja, ja,
richtig,
okay.
Richtig, genau, wir haben uns gesehen, ja, ja. Ich bin da gewesen, ja.
Schön. Wie fandest du es?
Unspektakulär, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich war aber auch vielleicht mit den falschen Leuten da.
Das lassen wir mal so stehen.
Also das kann vielleicht auch einfach sein. Also ich habe ja das Gefühl gehabt, ich habe dieses Jahr nicht viel davon gesehen. Mhm. Und dann war irgendwie, ich war mit einer Freundin da und die hatte ihre Freundin dabei, die eigentlich todeschlechte Laune hatte und irgendwie,
boah, sowas ist immer so ein richtiger Boner-Killer.
Die ganze einfach eine Fresse gezogen hat so. Geht und einfach schlechte Laune hatte. Ja. Und das ist aber auch so eine, die dich dann noch aktiv daran teilhaben lässt, dass alles scheiße ist.
Ja, super. So eine Leute, einem können auch einfach nach Hause gehen, sagt dir, so gut ist. Ey, sowas kotzt mich so an, wenn du Leute hast, die einfach den ganzen Vibe killen.
Ja, Max ist ja unsympathisch.
Ja, und erstmal das und zweitens, du, also das, ich weiß, du bist ja dann wahrscheinlich auch so, ich bin absoluter Vibe-Catcher. Mhm. Also ich catche das sofort und mir geht's dann auch schlecht. So, also nicht mitgefühlstechnisch, sondern mich kotzt es an, mich nervt es, ich habe dann keinen Bock mehr und ich könnte dann einfach nach Hause fahren, so.
Na, ich kann das auf jeden Fall ganz gut ausblenden, aber ich habe dann trotzdem nicht so Spaß gehabt einfach, ja, so, ne, weil egal, wo ich hingeguckt habe, war sie dann halt da, hat eine Fresse gezogen, irgendwie die ganze Zeit rumgemaut, dass das scheiße ist und das scheiße ist und dann war irgend so ein Typ, mit dem die was hatte und der hat sie ignoriert und alles ganz schlimm und also es hat mir gar nichts gegeben, ja, um ehrlich zu sein, so.
Ja. Jedenfalls okay, Black Pride, da bist du, freust dich da sehr drauf.
Sehr drauf, ja.
Ja, wegen bist du so, wenn du feiern gehst, ganz kurz, was ist so die Party oder die Musik, zu der du am liebsten feiern gehst? Ist es die Musik, die du selber spielst?
Nee, also ich gehe tatsächlich am liebsten eher auf Techno feiern, aber das hat einfach eher wirklich damit zu tun, weil ich, also ich liebe Hip-Hop und R&B und ich liebe auch wirklich, was ich mache. Das Problem ist aber, dass wenn ich irgendwo hingehe, wo Leute sind, die ähnliche Sachen machen wie ich, dass ich die ganze Zeit anfange zu analysieren, was sie machen. Also im Sinne von, ich gucke so, okay, das spielen die, das funktioniert so, so reagieren die Leute da drauf, das ist das gleiche Edit, was ich auch spielen würde, der Remix kenne ich gar nicht oder den Song kenne ich nicht, dann fange ich an zu Shazam.
Ja.
Und das ist immer so für mich irgendwie eher mehr stressig, als dass ich wirklich abschalten kann. Also ja, ich kann nicht mein Gehirn ausschalten.
Kann ich verstehen. Es geht mir auch so, wenn ich irgendwo anders im Krankenhaus bin oder in Arztpraxen und so, dass ich dann aufpassen muss, dass ich nicht zu so einer Patientin werde, wie man sie ja kennt und sagt, ah nee, ich bin selber Krankenschwester und ach interessant, so macht ihr das und so ist das bei euch.
Und dann fährst du erstmal so mit dem Finger über die Tür raus und sagst, ja, das ist aber so dreckig hier, könnte aber wieder feucht durchgewischt werden, so, ja, nach dem Motto.
Genau so.
Den Zugang legt man übrigens so.
Ist ehrlich so, ist wirklich so, es ist schon ganz oft, dass ich da sonst mir dachte, boah, naja, egal.
Aber bitchen dann die anderen, also wenn du irgendwas sagst. Also
ich sag ja nie was.
Achso,
ja,
du denkst es dann nur.
Ich denke das nur. Ich sage das nie, weil ich das selber wahnsinnig unangenehm finde, wenn Leute so sind. Und gerade so, also mich setzt das manchmal auch unter Druck, dann so. Aber ich bin selber nicht so, weil ich das unangenehm einfach finde.
Ah, okay.
Tut ja jetzt gerade gar nicht so zur Sache.
Ja.
So, ne? Außer, dass es die andere Person vielleicht auch unter Druck setzt. Mhm. Wenn, dass die so denkt, oh mein Gott, oh, hoffentlich mache ich jetzt alles richtig und so. Aber nee, so, zurück. Wir schweifen die ganze Zeit ab. UK Black Pride und was ist noch?
Ich bin dieses Jahr wieder bei BBB in Paris. Das ist auch so eine meiner Lieblingspartys. Das ist so eine Party, wo die ganzen Ballroom-Leute von Paris hingehen und so, wo dann auch wirklich Leute hast wie Kitty Smile und so, die dann auch wirklich feiern gehen und so. Das ist richtig, richtig gut. Ja, und dann halt hier in Berlin so, ich bin auch...
Ja, wie das jetzt rüberkam.
Wie kam das denn?
Ja, und dann halt in Berlin.
Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du halt woanders spielst, dann ist es natürlich immer irgendwie viel aufregender. Voll. So, weil, ne, und ich finde, das ist halt immer so, wenn du außerhalb von Berlin auflegst, ist das natürlich immer so für mich zumindest und für die meisten Leute, die ich auch kenne, ist es immer so ein bisschen so wie so ein kleines Event. Du reist dahin, du sitzt im Zug, du sitzt im Flugzeug oder sonst irgendwas und das macht das Ganze irgendwie gefühlt
ist ein Setting
viel
einfach
größer als das, was es eigentlich ist, so wie wenn ich jetzt hier mit der BVG in den Club fahre. So.
Ja,
voll. Weißt du, ich meine, was meistens unspektakulär ist.
Ja. Ne? Ist denn Berlin Pride für dich noch was du genießt?
Also den CSD an sich meinst du?
Ja.
Grundsätzlich schon, aber das Ding ist halt, wenn du da halt selber auflegst und so, kriegst du gar nicht so viel mit irgendwie. Also zum Beispiel letztes Jahr habe ich 8 Stunden lang aufgelegt auf dem CSD und bin eine Stunde von einem zum anderen Truck gerannt und ich bin danach tot gewesen. Mein bester Kumpel, der dabei gewesen ist, um zu supporten, ist auch tot gewesen. Wir waren noch bei Vapiano essen und dann lagen wir vom Fernsehen und waren tot. Wir sind auf keine Aftershow-Party gegangen, gar nichts. Und es ist halt einfach nur Arbeiten. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe noch nicht mal Leute richtig gesehen, die ich kannte, weil ich wirklich so konzentriert und gestresst war, dass ich nicht sagen könnte, dass ich da jetzt wirklich irgendwie was gefühlt habe, was jetzt irgendwie so ein Pride-Gefühl oder sowas war, sondern es war halt so, okay, ich lege jetzt auf und so. Und ich natürlich versuche, dass die Leute um mich herum Spaß haben, aber du bist beschäftigt mit aufzulegen und Leute lesen.
Ja.
Aber du kriegst jetzt nicht irgendwie, es ist nicht so, wie wenn ich jetzt da als Privatperson bin.
Würdest du es gerne als Privatperson mal genießen wieder? Oder ist es sowas, wo du sagst, das reicht mir, wenn ich da mein DJ-Set spiele und...
Ey, das Komische ist, wenn du einmal Blut geleckt hast, dann willst du das gar nicht mehr anders. Also zum Beispiel, wenn du mal auf einem Festival aufgelegt hast, dann willst du da auch gar nicht mehr irgendwie, wie soll ich sagen, dann willst du da gar nicht mehr einfach so sein, sondern du willst da auch irgendwie da mitgestalten und da irgendwie dein Ding machen irgendwie. Weißt du, ich meine?
Ja, voll.
Also weil du bist dann irgendwie angefixt und denkst dir so, ey, ich will auch Teil davon sein irgendwie und das ist ein bisschen auch so.
Krass. Also ich finde zum Beispiel, bin ja nur als Privatperson da, ich lege ja nicht auf, noch nicht, weil du bist ja, ich weiß noch, ich habe dir geschrieben, weil ich das ja auch lernen möchte und du so, ich habe da keine Nerven für,
aber so ey, das ist die generelle Antwort, das ist nicht, das ist gar nicht ich auf dich bezogen, ich sage das zu allen Leuten, weil das Problem ist, ohne Scheiß, mich fragen es immer so oft Leute und dann kommen aber auch so Leute so wie, kannst du mir auflegen zu zeigen zum Auflegen und kannst du mir bitte all deine Musik geben und keine Ahnung was, wo ich denke so, also irgendwas musst du schon selber machen, so, ja, weißt du? Und deswegen sage ich Leuten immer so, ey, ganz ehrlich, wenn du was machen möchtest, ich supporte dich voll gerne, setz dich damit auseinander und wenn du konkrete Fragen dazu hast, helfe ich dir gerne. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie, wie dein Lehrer, mich jetzt hier hinsetzen und dir irgendwie 5 Stunden irgendwas beibringen, weil das wird eh nicht so. Das ist ein Lernprozess, das ist wie Autofahren. Du musst dich damit auseinandersetzen und du musst dranbleiben. Ja. Und wenn du irgendwie dran bist, so irgendwie, wenn du schon mal irgendwie mal am Steuer gesessen bist, dann kann ich dir irgendwie helfen und sagen, wo die Lichtkurbel ist oder wo du hupst oder so, ne?
Ja.
Aber, also, ne, das ist der Punkt halt einfach so, weil da gibt es ja so viele Sachen, die du davor noch wissen musst, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so spannend für den Podcast hier.
Naja, doch, also ich habe ja, es ist ja, du bist ja mit, also ich glaube, so was Musik und DJ angeht, die talentierteste Person, die ich in meinem Umfeld kenne und es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich für Musik und alles sowas interessieren, weil ich habe tatsächlich zu, als wir die erste Podcast-Folge miteinander aufgenommen haben, habe ich das ja in den Instagram-Stories vorher angekündigt und so und dann haben viele Leute geschrieben, dass es wahnsinnig interessant ist und wir haben uns auch vorhin drüber unterhalten, wie schade das ist, dass es wenig talentierte DJs gibt.
Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass es mittlerweile ganz vielen Bookern gar nicht mehr unbedingt darauf ankommt, wie du auflegst, sondern eher, wer du bist, im Sinne von, was für ein Following du hast.
Ja, das ist, ja, voll. Aber ich glaube, wenn du, also ich bin keine DJin, überhaupt nicht, aber wenn du, wie wir Personen sind, die Musik lieben, dann sehen wir das ja natürlich nochmal so ein bisschen und gerade du als DJ ja sowieso nochmal anders. Ja, also, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du irgendwo bist, dann interessiert, also dann hast du ja ein Ohr dafür. So, du siehst das nochmal anders. Dann natürlich, wie jemand, die Leute lesen kann, die Masse lesen kann, das Flowing lesen kann oder ob die Musik überhaupt zu der Party, wo die Person gerade auflegt, passt, ob das zu den Leuten passt und so, wie das alles gemischt ist, was weiß ich, was es da nicht alles gibt. Ja, aber. Finde ich schade, dass es so ist, muss ich wirklich sagen.
Voll.
Weil die Qualität, sage ich dir so, wie es ist, ist in so vielen Clubs Schrott. Einfach Schrott. Und ich finde das schade, dass die Berliner Clubkultur, die ja, wir wissen ja alle, dafür muss man kein DJ sein und in der Szene nicht unterwegs sein, dass die Berliner Clubkultur wahnsinnig gelitten hat.
Und es wird noch schlimmer.
Und das, ja, safe. Und es nicht nur daran liegt, dass die Leute nicht mehr feiern gehen wollen, sondern es wird in Partys nicht mehr investiert. Nicht in gute DJs, nicht in das Setting, nicht in Deko, nicht in gutes Barpersonal, nicht in gute Drinks, nicht in gute Preise. Und das ist sowas, ich finde es wahnsinnig schade.
Ja, voll. So. Ich denke mir halt auch ganz oft immer so, where the money at?
Ja.
Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn du halt wirklich so die andere Seite kennst, bist du teilweise auch immer überrascht, wo das ganze Geld dann alles so versackt und so. Was dann plötzlich alles Geld kostet und wie und keine Ahnung. Also, es ist schon wild manchmal.
Ja, und wenn du, also wir haben uns ja im Vorfeld natürlich, ich werde das öfter mal erwähnen, nur damit ihr euch nicht wundert, im Vorfeld schon drüber unterhalten, dass du natürlich jemand bist, der das ja nebenberuflich macht, aber auch so nebenberuflich macht, dass du davon leben musst. Also beziehungsweise, dass du davon leben kannst, also dass du der damit Geld einspielt, um dich einfach zu unterstützen.
Ach so, ja, also im Grunde genommen, also ich müsste das jetzt finanziell nicht machen, so, ne? Also ja. Mein Main-Job ist das im Grunde genommen, alles, was ich mit Auflegen verdiene, ist extra Cash on the side.
Ist on top.
Ist on top and good to have, ne?
Trotzdem so, hast du dir ja ein Standing nicht erarbeitet, weil du jetzt gerade mal Langeweile hast. Ne? Sondern dir ist ja
früher
schon wichtig.
Tatsächlich schon. Früher war es wirklich so, ich hab's früher gehasst. Ich schwöre, ganz ehrlich, ich bin wirklich eine. Und das war so wie, da war ich ein bisschen so wie du, dass ich wirklich so jemand war, der hart angepisst hat, wenn ihm Sachen nicht gepasst haben. So, ne? Und früher so in queeren Clubs war es eine Katastrophe. Ich habe früher halt wirklich extrem Hip-Hop gehört, damals so Crunk und Dirty South Musik und sowas. Und ich hab's halt immer gehasst, dass es das im queeren Kontext null gab. Ne? Und wenn es dann irgendwie hieß, ja, es gibt einen R&B-Hip-Hop-Floor, dann war das immer so, dann lief dann irgendwie Pussycat Dolls, Sugar Babes, ja, Black Eyed Peas und wenn du Glück hattest, vielleicht noch ein Ciara-Song und dann war wieder Back to Britney. Und das hat mich todesgenervt einfach so. Ne? Und ich hatte einfach im Suff, damals gab es eine Party, hat einfach so einen Promoter angequatscht und hab gemeint, ey, kann ich hier auflegen? Ich konnte überhaupt nicht auflegen. Ne? Und hab das einfach gemacht, sondern hat es funktioniert.
Aber ist nicht... Also euer Kollektiv Ratchet unter anderem mit der Tasty zusammen nicht trotzdem immer noch so die einzige Party, die Hip-Hop spielt im queeren Kontext? Das ist ja immer noch so.
Also ich meine, es gibt natürlich so kleine alternative Sachen, aber das ist dann halt sehr experimentell.
Ja.
Ne? Also muss man halt mögen.
Ja, voll. Und ich finde, das ist ja gerade so, es ist ja nicht die einzige queere Party in Berlin, aber es ist die einzige queere Party, die wirklich... R&B und Hip-Hop spielt.
Ja, so also, wie gesagt, es gibt halt Ratchet uns halt und dann gibt es halt die Tasty Party.
Ja.
Halt, genau. Und ich würde sagen schon eigentlich so, ja.
Ja, ich finde das, also wenn man mal sieht, wie viele Leute da eigentlich Bock drauf haben, super schade, dass es das nicht mehr gibt, definitiv. Also das ist sowas, was ich so wahnsinnig schade finde, weil ich auch Deutschrap, ne? Also es sind ja einfach Dinge, die haben gerade noch, wobei ich nicht weiß, wie lange sich das noch halten wird bei Deutschrap. Ich glaube, der Peak von Deutschrap war ab 2016 bis vielleicht 2022, wo Deutschrap wirklich on the peak war. Und jetzt ist halt immer, also ich finde, R&B und Hip-Hop ist ja so eine Riege, die ist immer on peak. Die wird ja immer gehört, die wird immer konsumiert. Und die hat ja auch, wenn man sich die ganzen R&B-Hip-Hop-Leute, die on peak sind, anguckt, die haben ja auch alle nicht aus Langeweile ausverkaufte Konzerte. So, die Leute haben ja da Bock drauf. So, und da sind eben auch etlich Tausende, Hunderttausende queere Leute drunter. Und ich sag dir ganz ehrlich, Hit Me Baby One More Time, ja, kannst du 30 Mal am Abend spielen, aber ich freue mich, wenn da mal eine Beyoncé läuft und nicht irgendwie hier, wie heißt denn das?
Crazy in Love,
sondern das, was Aktuelles gespielt wird. Und ich weiß noch...
Auf diesem neuen Country-Album?
Auch das.
Hör auf.
Doch, ich liebe das.
Boah, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab ja ein Beyoncé-Tattoo, ne? Ich bin ja der größte Beehive in person, also ich habe ja meinen ganzen Oberschenkel mit einem Beyoncé-Tattoo verziert, ne?
Das habe ich ja noch nie, wusste ich gar nicht.
Ja, ich habe so quasi einen Mix aus Beyoncé und Medusa, also es ist Beydusa auf meinem Oberschenkel.
Geil!
Und das Renaissance-Album ist für mich halt wirklich so ein richtiger Game-Changer gewesen, so
absolut,
emotional aus ganz vielen verschiedenen Gründen so. Und als dieses Country-Album rausgekommen ist, dachte ich mir so, dafür habe ich mir nicht diese Schmerzen angetan. That's not my Album.
Also, ich find die krass, die Meinung, muss ich dir ehrlich sagen.
Zu krass?
Nicht zu krass, aber... Ich kann es verstehen, aber ich finde, es ist trotzdem ein souveränes Album.
Ja, ich meine, das Ding ist ja, ich sag mal so, nicht alles muss für alle Leute sein und ich kann damit leben, dass es nicht mein Album ist.
Ja.
Ich finde es natürlich ein bisschen schade, weil ich natürlich, I'm not feeling it. Aber ich verstehe natürlich, was das popkulturell bedeutet. Ich verstehe auch, dass Beyoncé das machen wollte und was das bedeutet, dass eine schwarze Frau quasi diesen ganzen Rednecks in Arsch tritt und halt das Nummer 1 Album da irgendwie droppt und da halt sich irgendwie ein Standing irgendwie macht. Aber ich persönlich denke mir halt auch so, did somebody ask for it? Nein, nicht wirklich. Hätte es nicht gereicht, dass Lil Nas X da war? Ich meine, guck mal, der ist ja noch eine mehrfach marginalisierte Person. Er ist quasi noch ein schwuler, schwarzer Mann, der das gemacht hat. Also, weiß ich nicht so, ne? Es ist gut produziert, es ist souverän, aber es ist halt nicht für mich und ich werde nicht auf die Tour gehen. Und ich hoffe, dass Renaissance 3 nicht wirklich, wie alle Leute sagen, so ein Hardrock-Album wird, weil ich könnte jetzt nicht noch so ein Heartbreak brauchen.
Ich glaube.
Oder Metal oder sowas habe ich gelesen.
Metal?
Ja, es gab ja ganz lange diese Gerüchte. Also als Renaissance 1 rausgekommen ist, wussten die Leute, dass es ein Country-Album wird und dann haben die gesagt, das dritte wird so ein Metal-Rock-Album. Und wusstest du, dass wenn du die Alben nacheinander spielst, dass das quasi ineinander matcht?
Ja. Ja, okay. Ja. Ich finde auch, als Act One, also so Disco-mäßig rauskam, also Disco-Pop, war ich echt so, schwierig und ich hatte am Anfang auch meine Probleme, in das Album reinzukommen. Mhm. Aber was bei dem Album wahnsinnig wichtig ist oder wenn du diese ganze Historie dahinter verstehen willst und den ganzen Background, man muss sich dafür Zeit nehmen.
Ja, aber es ist wie bei so einem Kendrick Lamar Album. Ich habe keinen Bock und keine Zeit mehr, jetzt dieses Album zu erarbeiten. Ich möchte Hits haben, ich möchte die Art von Musik haben, diese 7-Eleven Musik, wo ich irgendwie meine Kutsche auf den Boden schmeiße und twerke und keine Ahnung was. Ich möchte nicht hören, This Ain't Texas.
Ich liebe diesen Song, doch. Und auch Bodyguard und so.
Ja, das ist cute, es ist cute, aber ich will einen Banger, weißt du? Ich will nichts Cutes, ich will einen Banger hören.
Ja, und ich hatte auch bei Pink Friday 2 meine nicht Bauchschmerzen, aber meine Schwierigkeiten.
Ich fand's underwhelming, um ehrlich zu sein.
War es auch.
Weil ich das Gefühl habe, bei Nicki Minaj, dass, und das ist, was wir vorhin ja auch gesagt hatten. Wir hatten uns ja vorhin über bestimmte Acts unterhalten, wo ich gesagt habe, ich supporte sie für was sie machen, weil ich sehe, dass sie Hunger haben. Ich sehe, dass sie das machen möchte und das liebe ich, ne? Würde ich jetzt die Sachen von ihnen privat hören? Nein, nicht wirklich. Aber ich find's auf jeden Fall cool, als sie da ein bisschen, auf jeden Fall, ne? Und bei Nicki Minaj ist das Ding halt so, ich habe das Gefühl, dass es von Album zu Album immer mehr nachgelassen hat.
Die hat keinen Bock mehr.
Die hat keinen Bock mehr, die erfüllt nur noch ihre ganzen Alben so, weißt du? Und ich finde, dass das Album gerade irgendwie so ein bisschen für mich persönlich so ein Lack of Creativity ist einfach so. Ja, ich habe das Gefühl, dass im Grunde genommen die ganzen Sachen irgendwelche Remixe von irgendwelchen Sachen sind, die aber nicht eigenständig für sich stehen können. Wenn du zum Beispiel guckst, dieser eine Song, wo sie quasi, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, wo sie diesen Lumidee-Dings genommen hat, so, ne? Never Leave You. Weißt du, was ich meine?
Red Ruby the Sleeves.
Genau. Das ist für mich im Grunde genommen einfach nur irgendein Extended Remix von dem Song. Ja. Girls Just Wanna Have Fun ist im Grunde genommen nur irgendein komischer Remix, der so TikTokable ist von Cyndi Lauper. Und dann dieser eine Song mit Father and Son, Don't Stop, Can't Stop, weißt du, ich meine, ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall, im Grunde genommen habe ich das Gefühl, da ist nicht
Everybody.
Viel, genau, Everybody, da ist nicht viel eigenständiges Kreatives. Und ich glaube auch nicht, dass irgendeiner dieser Songs in 10 Jahren diese Relevanz hat, wie diese Songs, die sie gecovert hat.
Ja.
Und das finde ich schade.
War aber sehr, ich finde, seit Queen ist das so. Also ich finde, bei Queen hat man schon gemerkt, dass sie, ich weiß nicht, was, diese Frau muss wirklich Probleme haben und ich meine das wirklich ernst, weil die Frau
ist, davon bin ich überzeugt.
Ja, die Frau ist nur am Kiffen, nur am Koksen und ich finde es wahnsinnig schade, weil Pinkprint ein unwahrscheinlich starkes Album war, Roman Reloaded und Pink Friday sowieso und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn Act 3 von Renaissance rauskommt, dass es dann auch sehr lange Still und Beyoncé sein wird. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt zu Act 2 eine Tour geben wird, wird es nicht. Ich glaube, sie macht eine abschließende mit dem dritten Act. So glaube ich, dass sie das machen wird. Die wird diese Kuh nochmal richtig fett melken und dann wird die sich auch verabschieden. Sag ich dir so, wie es ist.
Ja, ich meine, der Punkt ist auch einfach so, ab einem gewissen Punkt ist es halt auch einfach, dass du hattest deine großen Zeiten. So.
Wo ist die Steigerung auch?
Wo ist die Steigerung? Ja. Ich glaube, ich sehe Beyoncé nicht unbedingt wie Madonna da noch irgendwie mit 60 auf der Bühne stehen.
Nee, ich auch nicht.
Und keine Ahnung, sehe ich irgendwie nicht. Und bei Nicki Minaj ist das Ding halt einfach so, seitdem halt einfach die ganzen anderen Rapperinnen rausgekommen sind und da irgendwie noch krassere Sachen machen können als sie. Ich fand es zum Beispiel auch so, wenn du mal so guckst, auch wenn Ice Spice jetzt nicht unbedingt die beste Rapperin ist, hat sie auf beiden Songs, hat sie Nicki Minaj tatsächlich echt ein bisschen blass aussehen lassen.
Findest du?
Finde ich tatsächlich.
Ja. Ich finde, Ice Spice ist für mich so ein bisschen wie Saweetie.
Ich mag ja Saweetie voll. Ich habe einen Sweet Spot für sie.
Ich liebe die auch, aber das ist für mich.
Aber sie ist keine besonders gute Rapperin, so, ne?
Ja, und erstmal das. Und ich finde auch nicht, dass das die. Für mich ist halt keiner die nächste Nicki. Das gibt es für mich einfach nicht, weil ich die Frau wirklich höre seit Pink Friday.
Aber mal ganz ehrlich, muss es eine neue Nicki geben? Ist da nicht Platz für jemand eigenes, individuellen?
Oh. Nee, erstmal ist jeder wertvoll.
Ganz genau, das wollte ich nämlich damit sagen. So, ne?
Und mein Körper ist mein Tempel. Aber nein, ich finde, es muss nicht die nächste Nicki geben, aber ja, wie du für Saweetie einen Sweet Spot hast, ist für mich Nicki einfach meine Kindheit.
Mein Problem ist halt einfach so, ich liebe Nicki als Künstlerin, aber ich glaube, dass sie wirklich ein total furchtbarer Mensch ist.
Ich glaube auch nicht.
Ich finde sie todesunsympathisch. Ich habe kein Interview gesehen, wo ich nur irgendetwas gesehen habe, wo ich dachte, dass ich die irgendwie nett finden könnte oder dass sie eine coole Person sein könnte. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, dass sie auch, sie ist so relevant, wie sie ist, wegen ihren schwulen, ich würde wirklich sagen, vor allem wegen ihren schwulen Fans.
Ja.
Ne? Und da sage ich jetzt, der gender ich nicht, sondern ich meine, ich kenne eigentlich
meinst fast. Meinst du die schwulen Fans oder meinst du die queeren Community?
Ich glaube tatsächlich, dass es noch nicht mal unbedingt die queere Community ist. Ich glaube, es sind wirklich überwiegend schwule Männer, die sie hören. Also ich glaube, es sind wirklich überwiegend schwule Männer und heterosexuelle, sehr junge Mädchen.
Ja,
ne?
Slay.
Ne? Und ich finde dann einfach so, dass da irgendwie nie was richtig zurückgekommen ist. Was vielleicht irgendwie damit zu tun, dass sie ihre Wurzeln so in Trinidad-Tobago hat, wo das vielleicht auch so für queere Leute insgesamt ein bisschen schwierig ist. Aber zum Beispiel, ich finde so eine Allyship oder sowas, ich habe bisher nur ein einziges Mal einen Clip gesehen, wo sie irgendwas gesagt hat, was irgendwie so ein bisschen supportive gewesen ist. Und ich könnte noch nicht mal mit Sicherheit sagen, dass das nicht ein AI-Video gewesen ist. Oh. Aber zum Beispiel, als diese Schießerei damals in Orlando gewesen ist, wo die ganzen queeren Menschen in diesem Club erschossen worden sind, haben ja alle Leute irgendwas gesagt und von Nicki Minaj schweigen. Oh. Weißt du, da könnte man wirklich jetzt dieses Zurren von diesen Dingern irgendwie einblenden. So, ne? Und das fand ich halt echt total schade. So. Und ich meine, weißt du, während irgendwie Beyoncé oder sonst irgendwie schon mal irgendwas gesagt haben oder gemacht haben oder irgendwas machen. Nicki Minaj hat eigentlich noch nie irgendwas gesagt, was ich gesehen hätte, meines Wissens zumindest. Korrigiert mich gerne, wenn es anders ist, wo ich wirklich das Gefühl hätte, sie setzt sich wirklich aktiv für ihre queeren Fans ein.
War ja, und das muss ich dir aber auch ehrlich sagen, bei Beyoncé auch lange nicht so. Und wenn sie, ist alles okay?
Ja, ich habe gerade nur mein Mikrofon rausgezogen.
Ach so, nee, kein Bock mehr hier, wo sie war, sagt einfach
jetzt
Bescheid. Das fand ich, war aber bei Beyoncé auch so. Und ich finde, sie hat sich auch nie wirklich aktiv für die queere Community ausgesprochen.
Hat sie. Sie hat als damals das Gesetz verabschiedet worden, was war das gerade? Nein, auf jeden Fall, als das Gesetz verabschiedet wurde, dass gleichgeschlechtliche Menschen heiraten dürfen, da hat sie damals ein Posting sogar gemacht, wo sie dieses Equality-Zeichen gemacht hat und gemeint hat, if you want to marry oder sowas, put a ring on it, also angelehnt an Single Ladies. Und sie hat da schon mehrmals so Sachen angesagt.
Wow.
Aber man muss aber auch sagen, und das ist auch, was ich als krasser Beehive sage, ich glaube, dass Beyoncé eine hart langweilige Person ist.
Ist sie
ich
auch.
Bin auch, glaube ich, es ist kein Grund, dass sie keine Interviews, also es ist kein Zufall, dass sie keine Interviews gibt. Ja. So, zum einen wurde sie natürlich auch mal unglaublich dummes Zeug gefragt, aber zum anderen, ich sag mal so, ich glaube, die hellste Kerze ist sie vermutlich auch nicht so, wenn ich mir die Interviews so angucke.
Ich glaube noch nicht mal, dass ich glaube, die ist halt einfach.
Und ich meine nicht, dass sie dumm ist, aber es ist halt so, ich habe das Gefühl, sie ist halt darauf abgerichtet worden, so vielleicht jetzt nicht wie Michael Jackson, aber auf jeden Fall schon sehr krass. Krass zu performen die ganze Zeit, krass kreativ zu sein, diese Musik zu machen.
Und super private zu sein auch.
Ja, und ich habe so das Gefühl, und das ist vielleicht möglicherweise so zum Nachteil geworden, dass jetzt, oder die Downside davon ist, dass sie, glaube ich, gar nicht so die Gelegenheit hatte, sich irgendwie so krass als Person irgendwie zu entwickeln irgendwie. Weißt du, ich meine?
Ja,
und ich meine, es ist überhaupt nicht böse. Ich meine, es ist gar nicht böse, sondern ich glaube, dass sie, glaube ich, einfach so ein sehr ruhiger Mensch ist, der sehr in sich zusammengezogen ist und dass man, glaube ich, keine besonders spannenden Gespräche mit ihr führen wird.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber solange sie geile Musik macht, sag ich dir so, wie es ist, mir das egal.
Ja, aber ich bin gerade sowieso underwhelmed mit dem Album, deswegen tut sie noch nicht mal das für mich.
Das dritte wird geil. Wir freuen uns, das soll ja wohl, also manche sagen Ende diesen Jahres, andere sagen jetzt wieder irgendwie nächstes Jahr. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf das Album sehr, sehr doll. Ich glaube nicht, dass sie es dieses Jahr rausbringen, kann mir nicht vorstellen. Nee. Weil das ist einfach zu viel in einem Jahr.
Höchstens vielleicht zu Weihnachten.
Schau mal, fast wird so ein Christmas-Album.
Boah, ich würde kotzen.
Geil. Nee, das ist, es ist so krass.
Wobei, es würde mir mehr geben als ein Country-Album, aber müsste ich trotzdem nicht haben.
Oh, ja, Christmas-Album, da bin ich ja leider ganz doll raus. Ich höre ja jedes Jahr, ich bin ja lang, weil ich höre ja immer Michael Bublé. Bin ja so eine Michael Bublé-Maus tatsächlich. Wir kommen hier wirklich vom 100. ins 1000. Wir waren gerade bei der Berlin Pride und als Privatperson, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Scheiße, wo wollte ich hin? Ich habe es vollkommen vergessen. Aber es ist ja auch vollkommen egal, weil für mich ist zum Beispiel, als wir uns auch da vorhin drüber unterhalten hatten, über so Dinge oder Institutionen, die was für die queere Community machen und der queeren Community was zurückgeben, was ist so. Oder denkst du, hattest du Probleme, deinen Platz in der queeren Community zu finden? Weil, das sagst du ja auch offen in deinem Podcast, du hast ja mal Frauen gedatet.
Mhm.
Du warst ja tatsächlich mal mit Frauen zusammen.
Mhm.
Wie waren das, also wann kam denn so der Switch? Also hattest du tatsächlich Interesse an Frauen? Oder war das so ein Ding von Alibi, einfach?
Es ist ein Mix aus allem gewesen. Also ich glaube, es war früher vor allem, also wenn ich ehrlich bin, dass es, glaube ich, so war, dass ich gedacht habe, wenn ich es nur doll genug will, dann wird es auch funktionieren.
Mhm.
Ne? Und dann das hat mehrere Layer, also mehrere Ebenen gehabt. Also ich glaube zum einen halt das, so nach dem Motto, wenn du einfach dran genug arbeitest, dann wirst du schon sehen, es ist nicht nur eine Phase.
Mhm.
Dann aber auch war das, glaube ich, auch früher so ein bisschen so ein Ego-Ding irgendwie. weil für mich war irgendwie die Vorstellung, schwul zu sein, irgendwie ganz schlimm. Und es gab auch keine Identifikationsfiguren, wo ich irgendwie irgendwas gesehen habe, was irgendwie zu mir so als Person passen könnte irgendwie, was jetzt auch irgendwie mein Männlichkeitsthema irgendwie getroffen hätte damals. Und dann natürlich auch Alibi, weil ich einfach echt Angst hatte, so wie meine Familie darauf reagieren könnte. Mhm. So, ne? Also ich meine, ich komme auch aus einem halbafrikanischen Haushalt, aber auch so weißt du nicht, wie das passieren kann. Und das, was du so im Fernsehen siehst, ist alles ganz doll Horror und so. Ne? Und ich habe dann damals den Plan für mich gemacht mit meinem Outing, dass ich erst Bescheid sage, wenn ich 18 bin, dass für den Fall, dass ich zu Hause rausfliegen sollte, dass ich auf jeden Fall eigenständig Verträge unterschreiben kann.
Mhm. Krass.
Aber krass, wenn du dir das schon so mit 16, 17 so überlegst.
Ja, klar.
Was ich meine?
Aber es ist, ich finde das super heftig, weil auch da wieder wir so, also so unterschiedlich wahrscheinlich dann auch aufgewachsen sind, weil bei mir war das halt immer egal.
Mhm.
Also bei uns gab es Schwule in der Familie, Lesben in der Familie.
Bei uns halt gar nicht.
Und das ist, glaube ich, so, da muss ich mir nie Gedanken drüber machen.
Mhm.
Das ist so, was für mich immer so ein, ich möchte jetzt wirklich nicht sagen Erweckungserlebnisse, als hätte ich jetzt hier das dritte Auge, was ich natürlich habe, aber in dem Fall halt nicht. Immer wieder merke es auch da wieder, wie krass privilegiert ich auch da groß geworden bin. Also, dass ich mir um sowas nie Gedanken machen musste.
Das ist voll cool.
Das ist so, ja, cool, aber ich
finde es auch, ist auch vor allem voll schön, auch irgendwie auch voll inspirierend.
Aber wenn ich das höre, mir tut es halt wahnsinnig leid, weil wie viel verschwendete Lebenszeit ist das denn?
Na, ich also ja, auf jeden Fall, das war es auch. Das war vor allem heftig, wenn du überlegst, ey, guck mal, ich bin damals voller junger Mensch gewesen.
Ja.
So, weißt du, ich meine, der irgendwie selber herausfinden muss, so, ey, wer bist du, wo geht's in deinem Leben hin, was willst du überhaupt und was erwartest du vom Leben und was kannst du bekommen? Aber ich habe auf echtes Glück gehabt, dass, als ich mich dann geoutet habe bei meiner Mom, das ist dann irgendwann rausgekommen, auch noch bevor ich 18 geworden bin. Also sie hat das super angenommen und so, ich bin nicht zu Hause rausgeflogen und meine Mom, ich glaube, der wäre auch nichts ferner gelegen als das, ne?
Ja.
Aber ich kenne durchaus Leute, denen das passiert ist.
Ja, same, ne? Same, ganz, ganz schlimm und ich finde das auch, geht gar nicht, wenn man sein Kind deswegen rausschmeißt. Was mich aber interessieren würde, ich glaube, wir haben da auch drüber noch nicht gesprochen, wie war dein erstes Mal mit einem Mann? Kannst du dich an das erinnern? Ich möchte natürlich jetzt hoffen.
Also ich sag mal so, das erste Freiwillige auf jeden Fall war ganz gut, aber ich
hatte. Was, hä? Nee, warte mal kurz. Freiwillig?
Ja, und zwar, ich sag mal so, das hört sich jetzt gerade echt ziemlich hart an, so, ne?
Ja, wollte ich gerade schon sagen. Also, in welche Gefühle kommen wir denn jetzt hier?
In schlimme. Also ich würde jetzt mal so eine kleine Trigger-Warning aussprechen. Und zwar, ich weiß noch, als ich damals, ich war damals 16, ne?
Aber Trigger-Warning für? Was er
für rapey Themen.
Okay.
Und zwar, es war auf jeden Fall so gewesen, dass ich damals mich angemeldet hatte bei den blauen Seiten.
Mhm.
Und ich habe mich damals dann mit jemandem verabredet. Und ich war damals technisch, und das war so wirklich so zu Modem-Zeiten, so wo du nicht richtig so, ne, wo alles ganz langsam war und es ewig gedauert hat, bis du Bilder geladen hast,
ja,
habe ich mich mit jemandem getroffen, ohne die Fotos richtig zu sehen.
Oh, scheiße.
Weil ich einfach dumm und neugierig war. Und long story short, ich hatte dann halt wirklich damit so einem Typen zu tun, der wesentlich älter war, als er gesagt hatte, der dann irgendwie, keine Ahnung, Mitte 20 war, sondern der war schon bestimmt 40.
Mhm.
Und ich war damals einfach dumm genug, mit dem in die Wohnung zu gehen.
Warst du volljährig zu dem Zeitpunkt?
Nein, ich war 16.
Mhm.
Und ich bin dann mit ihm mit in die Wohnung gegangen, weil er damals dann zu mir meinte, so, ey, weil der hat auf jeden Fall gesehen, dass ich das nicht cool fand, als ich ihn gesehen habe, so, ne? Weil der hat auch irgendwie geschielt und also es war wirklich so, also ich meine, Silberblick kann echt cute sein, aber der Typ ging halt gar nicht so, ne?
Ja, oh Gott.
Und ich war dann schon so, okay, wow, ich würde gerne gehen. Und dann meinte er so, ey, ich habe dir übrigens ein paar Alben gebrannt. Das war damals halt wirklich.
Geil.
Es ist so analog gewesen, so, ne?
Also, der hat die Beine noch umgeschmissen, Alter.
Ne, weißt du, der hat wirklich dann damals so
für
wirklich so
Album.
Ja, damals wirklich so die Bravo-Hits und das Ja Rule-Album für mich gebrannt, so, ne? Ich war dann so, oh mein Gott. Und, weißt
alles,
du,
was du erzählst, war dann so schlimm, eigentlich.
Weißt du, auch heute, so mit so viel Abstand, denke ich mir einfach so, wie dumm kann man eigentlich sein, so. Und ich kürze es jetzt einfach sehr ab. Ich bin auf jeden Fall mit diesem Typen nach Hause gegangen, um diese CDs zu holen und auf jeden Fall, als ich dann bei dem zu Hause war, hat er dann noch irgendwie halt dann, ich kürze einfach sehr ab, hat er irgendwie dann versucht, irgendwie Sex zu haben und ich habe dann gesagt so, ey, nee, woraufhin es dann zu so einer Handgreiflichkeit gekommen ist und wir uns dann da drin geschlagen haben, weil ich ihn abwehren musste so und dann bin ich halt dann abgehauen und ab dem Moment war ich dann so, okay, nie wieder Typen, das ist, keine Ahnung, richtig schlimm einfach
ja,
so.
Also
das ich
hätte
war
auch
übelst,
voll heilen,
ich war
heilen
übelst,
können,
also ich war wirklich übelst abgeturnt so.
Ja.
Und ich habe mich dann aber mit so paar Monate später mit so einem Typen getroffen, wo ich dann halt wusste, dass das ein echter Typ ist und dass der auch wirklich die Person ist, weil es war ein Kumpel von einem Kumpel von mir. Mhm. Und das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich war auch extrem verknallt. Aber es war so ein Typ, so, es war so ein Libanese. Und der war so, ich bin nicht schwul, ich habe nur ab und zu Sex mit Typen. So, nach dem Motto. Und ich war halt übel zerknallt in ihn so und habe aber gar nicht, ich habe mich nie getraut, ihm das irgendwie so zu sagen. Und wir haben uns dann irgendwie jahrelang getroffen eigentlich so. Und auch dann nach ein paar Jahren später auch wieder. Mhm. Und also da ist auf jeden Fall so eine Chemistry immer gewesen, wie wir uns gesehen haben. Mittlerweile ist er, glaube ich, auch so mit sich halbwegs im Klaren, hat jetzt zwar selber auch ein Kind irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, aber auf jeden Fall, ja.
Irgendwo ist immer eine Muschi zum Besamen, sagt Jo, so wie es ist.
Ja, es ist so. Scheint auf jeden Fall funktioniert zu haben.
Ja, krass, aber wie, ey, wir sind hier in einer ehrlichen Runde. Du sagst jetzt, ja, und da war der, wie war der Sex?
Es war richtig gut.
Ja.
Es war richtig Bombe.
Habt also, ihr Flipfuck?
Nee, soweit war das gar nicht. Also das war wirklich eher so harmlos, eher mehr so Heavy Padding und so.
Dennis, dein erster Sex mit einem Mann.
Ja, ich meine, guck mal, das Ding war so.
Heavy Padding ist kein Sex.
Nein, ich meine halt alles außer reinstecken halt so. Weißt du, ich meine, okay. So, weil ich meine, ich glaube, wir wussten damals beide nicht so, wie es genau funktioniert und keiner hat jetzt Bock, hier irgendwie ins Nutella-Glas reinzuhalten, so, weißt du?
Oh.
Oder magst du das?
Nee, mir schüttet sich gerade alles, weil dieser Ausdruck, wenn das jemand sagt, du bist nicht die erste Person, die das sagt. Habe ich immer Angst, dass ich irgendwann Nutella nicht mehr essen kann.
Und ich sag dir ganz ehrlich, damals war das alles bei uns so ungebildet einfach, so ohne das ganze Wissen. Ich kann mich noch erinnern, bei einem der ersten penetrativen Sexgeschichten haben wir wirklich Nivea als Gleitgel genutzt.
Ey, ich habe das so oft schon gehört. Ich finde das so krass.
Aber ich habe auch damals so einen Typen gedatet, so mein allererster Freund. Nivea war alles für ihn. Und zwar, der hat es für alles genutzt, für seine Haut, der hat es als Haargel benutzt, also er hat dann wirklich so seine Haare in Nivea getränkt. Und also er hat es wirklich für alles genutzt. So, du glaubst gar nicht, was wie von diesen Nivea-Döschen dann die Woche mal weg waren. So.
Doch, kann ich mir vorstellen, Alter. Vor allem auch, es gibt Personen in meinem Bekanntenkreis, die Bottom sind, die sich nie spülen.
Und funktioniert das dann für die?
Die sagen ja.
Mir hat mal einer erzählt, dass er Veganer ist und dass, wenn man Veganer ist, dass man das dann gar nicht muss, weil dann irgendwie, man ernährt sich ja so pflanzlich und dann würde das alles irgendwie, ich sag mal so, ich glaube das nicht.
Ich glaube das auch nicht. Also, ich finde es wirklich krass, dass es Menschen gibt, die sich ins Arschloch ficken lassen und sich nicht spülen.
Aber auf der anderen Seite, es gibt auch so Medikamente, also nicht so Medikamente, sondern du kannst, glaube ich, so Kapseln in so Sexshops kaufen. Ja. Ich glaube, wenn man die, ich weiß nicht, ob es so Apfelmittel
oder Durchfallstopper oder so eine Scheiße ist.
Irgendwie so Flohsamen oder irgend so ein Zeug, ne? Und ich weiß nicht, musst du dich danach nochmal spülen? I don't know. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das geht auch.
Ja, also du musst ja entweder was nehmen, was abführt oder was stoppt. Was anderes geht ja gar nicht. Also du musst ja entweder was nehmen, was deine komplette Darmflora stilllegt für eine Zeit, oder du nimmst halt einmal was komplett alles rausspült. Natürlich funktioniert es dann, ne? Gerade wenn es gibt ja auch dieses Medikament gegen Durchfall, Loperamid heißt es. Das kann man ja auch einfach holen, ohne in den Sexshop zu gehen. Das ist auch so ein Durchfallstopper, kannst du ja auch reinschmeißen, kriegst du auch keinen.
Und dann ist man sauber?
Naja, denn es geht ja gar nicht anders.
Ja, aber also, ich finde, der Darm ist auch trotzdem schon gefüllt.
Ja, aber du musst ja irgendwas nehmen, was entweder alles rausspült oder was du nimmst, dass du erst gar nicht auf Toilette musst, weil nur wenn du auf Toilette musst, bist du ja theoretischerweise unsauber, weil du merkst es nur im Enddarm, was da oben ist, merkst du doch gar nicht. Verstehst du, was ich dir sagen möchte?
Ja, aber ich meine, ich sag mal so, wenn du reinhältst, so oder so, wird es immer dreckig, wenn du nicht gespült bist, oder?
Ja, außer du spürst dich halt oder führst ab.
Ja, genau, aber wenn du abgeführt, ja, ich würde, ja.
Aber das ist schon, guck mal, das ist schon der Grund, alleine, wenn ich Analsex habe, ich würde das niemals machen, wenn ich nicht gespürt bin.
Ja, aber ich glaube, du wärst überrascht, wie viele Leute einfach so Surprise rufen und dann ist es so.
Oh, hast du schon oft erlebt? Sag ehrlich.
Ich sag mal so, du glaubst gar nicht, was ich schon erlebt habe. Es ist einfach, ich habe sehr unschöne Erlebnisse gehabt.
Bist du einer, das würde mich jetzt interessieren, bist du ein abgeturnt? Wenn jemand auf den Schwanz scheißt.
Ja.
Ja.
Aber die Sache ist immer so, es kommt immer ganz drauf an, wie ich zu dir stehe, wie ich damit umgehe. Weißt du, ich meine? Also, ich will auch gar kein Bottom-Shaming betreiben, aber wie soll ich sagen, ich glaube, du wirkst nicht ganz so krass, wenn du zu der Person irgendwie ein Verhältnis hast, also wenn du die Person irgendwie magst, als wenn das jetzt irgendwie so eine random Person wäre.
Voll.
Weißt du, ich meine? Aber nach Möglichkeit ist es immer ganz gut, wenn es nicht passiert, aber auf der anderen Seite muss man halt auch realistisch sein und davon ausgehen können, dass wenn du anal Sex hast, dass da halt einfach Kacke sein kann. So, weißt du, ich meine?
Ich finde es ja so
deswegen
schlimm.
Deswegen sind ja Kondome so eine ganz tolle Sache so.
Ich finde wirklich nichts widerlicher, als wenn sowas passieren würde. Da könnte ich die Person noch so gut kennen. Es ist halt einfach nicht schön.
Es ist ja auch ganz krass, so, wenn du hier in Berlin feiern gehst, es ist ja ganz oft so in so Techno-Clubs oder so, sei es im Berghain oder sonst irgendwo.
Ich weiß, was du sagen willst.
Es gibt immer irgendwo so einen Messy Bottom, der oder die die Memo nicht bekommen hat.
Bei Gott, wie oft ich schon auf schwulen Partys war. Und es hat einfach in den so am Darkroom schon vorbeigegangen bist. Es hat so nach dieser Mischung, das kennst du ja, Gleitgeh und Scheiße.
Ja.
Ey, Digga, was ist
und
los?
Poppers.
Und Poppers, ja.
Und so abgeschnittenen Zigarettenrauch.
Ey, das ist alleine dieses Setting. Wie kannst du das geil finden?
Ja, ich meine, einige Leute mögen das.
Nee. Auf gar keinen Fall. Das ja, da wäre ich raus. Also da bin ich wirklich raus. Du bist ja auch so ein Kitty. Also du hast vorhin zu mir gesagt, lange nicht mehr, aber du bist auch so eine Kitty-Maus, ne?
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich war in meinem Leben, weiß ich nicht, 3-4 Mal da.
Aha.
Und ich für meinen Teil, ich fand es immer so meh. Also ich habe wirklich, ich habe es wirklich versucht, aber ich habe da noch nie einen besonders geilen Abend gehabt.
Oh krass, ich finde es so schade.
Wir können ja mal zusammengehen, vielleicht wird es dann
safe.
Besser.
Safe, aber ich gehe nicht zur Piepshow oder so, das mache ich nicht.
Also down for whatever. Ich meine, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war irgendwie nicht so meins, um ehrlich zu sein. Ich dachte mir immer so, ich sehe nicht, was alle Leute sehen. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist auch einfach so dieses Mysterium einfach.
Ja.
Weißt du?
Ich verstehe, was du meinst. Ich liebe das Kitty. Also ich finde auch die Piepshow nicht, ich will die Piepshow nicht schlecht reden, gar nicht, aber das ist halt so eine Schulenveranstaltung halt einfach, was soll ich da? So, da habe ich nichts von. Ich für meinen Teil mag das deswegen sehr gerne, weil es kann auch daran liegen, dass ich jetzt halt so frisch möchte überhaupt nicht sagen, in der Techno-Szene bin, gar nicht, aber so Techno ein bisschen für mich entdeckt habe.
Okay.
Und ich das Setting einfach geil finde. Du gehst rein und du hast wie deine komplett eigene Welt.
Mhm.
Und die Leute da drin sind halt einfach geil. So, die gucken nur auf sich, wenn du keinen Consent gibst, gibst du den Consent nicht. Ich habe bisher noch nie, und ich war schon oft dort, kein übergriffiges Verhalten erlebt. Dieses Personal da drin, übelst freundlich. Die Musik immer gut. Also ich habe, glaube ich, noch gar kein schlechtes Techno-Set da gehört. I love it. Und natürlich auch schon Spaß da drin gehabt, aber ich liebe es einfach.
Ja, ich weiß nicht, warst du schon mal im Berghain?
Nee, und
also
das
ich
ist
bin
tatsächlich
halt, ich
da,
bin halt,
ich
bin,
gar nicht
ich schaff bin halt drauf. Eher so mehr der Berghain-Typ so. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dann eher dahin, würde ich immer ins Hain gehen.
Oh, ins Hain.
Aber was ich immer hasse, sind so eine Leute, die, ich habe jetzt lange niemanden mehr so kennengelernt, aber so eine Zeit lang, als ich früher mehr so auf Techno feiern war, gab es ja wirklich dann so Leute, die das so ein bisschen so zum wesentlichen Bestandteil ihrer Persönlichkeit gemacht haben.
Klar.
Dann, weißt du, dann haben
gibt's
die dann
ja
zum Beispiel
noch.
Immer, ja, was ich damit sagen möchte, ist, ich sehe einfach in letzter Zeit sehr wenig so Leute oder ich lerne sie einfach nicht kennen. Aber ich weiß noch zum Beispiel, früher hattest du dann bei Instagram immer so Leute, da stand dann immer so Sachen drauf wie Heinkind. Also an, oder die haben dann diese Emojis dann immer so nachgebildet oder die haben, wenn du dich mit denen unterhalten hast, die hatten einfach keine anderen Themen, die nicht irgendwie Berghain-related waren oder sowas, ne?
Wie so eine Sekte.
Ja, und weißt du, und dann, die haben sich dann halt einfach so ein bisschen so wie die Auserwählten gefühlt, so irgendwie, ne? Und ich habe auch schon von Leuten so gehört, die Hausverbot bekommen haben, weil sie mit irgendwelchen Substanzen da geschnappt wurden, die sie nicht hätten bei sich haben sollen, die dann irgendwie Hausverbot bekommen haben, lebenslänglich, und für die dann eine Welt zusammengebrochen ist, die dann wirklich wohl mit selbstgebackenem Kuchen und Entschuldigungskarte dahingegangen sind und geschworen haben, es nie wieder zu tun und so, wo du denkst so, come on, baby, it's just nightlife.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn das so wirklich, also wenn das deine Maxime im Leben ist, so ein Nachtclub als eine Familie zu haben, gut, jetzt.
Ich sag mal so, Nachtleben kann schon irgendwie so Identität irgendwie machen, so ein bisschen.
Darauf wollte ich gerade hinaus, genau.
Ne? Aber ich finde das schon ein bisschen wild irgendwie.
Ja, voll, absolut. Also wenn es so weit ist, dass ich irgendwie zum Club mit einem selbstgebackenen Kuchen renne und einer Karte, weil ich das nicht aushalte, wenn ich da nicht feiern gehen kann, also dann läuft ja irgendwie mächtig was schief. Also das ist, das übersteigt ja alles. Yeah. Das übersteigt ja wirklich alles.
Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt auch einer von diesen Leuten, ich bin jetzt keiner von den OGs, weil dafür bin ich offensichtlich zu jung. Ne? Also zum Beispiel, ich kenne so Leute, die zum Beispiel im Hain gewesen sind, als es damals auch Ostgut war. Mhm. Die dann auch mal dann immer rumgemotzt haben, wie schlecht das geworden ist und wie jung und dumm die ganzen Leute sind und wie wenig Ahnung die von Techno haben. Aber jetzt bin ich zum Beispiel so jemand, der selber so 10 Jahre dann mal regelmäßig, ab und zu halt. Nicht, dass ich da jetzt die ganze Zeit gewesen wäre, so, ne? Aber auf jeden Fall, jetzt, wenn ich da wieder hingehe, bin ich auch so, wo ich denke, boah, die Leute sind ganz schön jung da teilweise. Ja, voll. Und ich finde diese TikTok-Raver so schlimm.
Ja, voll.
Oh, ich finde das ganz, ganz schlimm.
Voll, ich auch.
Und da gibt es ja auch, wenn du auf der For You-Page bei TikTok guckst, gibt es ja so ganz bestimmte Leute. Und wenn ich die dann sehe, kriege ich schon zu viel einfach.
Reden wir von dieser einen Blonden?
Ja, sie. Und dann gibt es ja auch noch diesen, oh, ich will eigentlich gar keine Namen nennen, so. Also, ich kenne diese Leute nicht so. Die sind bestimmt voll nett. Die sind bestimmt voll nett, aber sie sind todescringe einfach. Ey, ganz so, ne? Schlimm. Weißt du, da gibt es so einen, der heißt, glaube ich, Prinz oder irgendwie so.
Ja.
Und der zieht immer so eine Fresse beim Tanzen. Und dann hat der immer so ganz schlechten Techno, immer, wo die dann immer so 90er-Jahre-Sachen, ja, wie den Last Ketchup-Song oder sowas haben. Und dann kommt dann immer so Bassline und immer so bam, bam, bam.
Boah, das
bam,
ist so schlimm. Das ist
so todescringe so einfach. Ne?
Und wie ich auch richtig unsympathisch finde, ist hier diese, ich glaube, die heißt Juliane Wolf.
Ist das die, die bei Germany's Next Topmodel war, die immer in der Tür arbeitet? Genau. Und immer so, oh, ich mag die gar nicht. Ganz schlimm. Ja, ganz schlimm.
Also wenn wir jetzt hier schon Name-Dropping machen, denn diese Juliane Wolf, die ist ja auch wirklich, und dann sitzt sie auch wirklich vor ihrem Handy und sagt, ich bin auf einen Rave eingeladen, ich muss mich jetzt dafür schnell fertig machen und so. Und ich denke mir dann so, dann erzählt sie auch, ja, ich kenne die Leute ja immer, die an der Tür arbeiten und da komme ich ja rein, ich muss ja nicht anstehen und so. Und die Leute sind immer von, ja, für die mal Gästeliste über mich haben wollen. Wie wichtig kannst du dich selber
furchtbar
nehmen?
Furchtbar. Ich glaube ganz ehrlich, das ist so ihr einziges Persönlichkeitsmerkmal, dass ihr da irgendjemanden kennt oder irgendwo an der Tür arbeitet. Voll. Und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Wie gesagt, ich gehe kaum feiern, weil ich einfach meistens mal selber irgendwie auflegen muss. Aber früher in der Techno-Szene war das kein Ding, nicht da so großartig zu schminken und da fertig zu machen, ja, und dir da 1000 Sachen ins Gesicht zu klatschen oder so, ja, sondern du bist da einfach so hingegangen, wie du halt gehen wolltest. Ja. So. Aber es war nicht so, dass du da so eine 5 Stunden Beauty-Routine davor gemacht hättest oder sowas. Ne? Also ich glaube, es war sogar eher das Gegenteil.
Ja.
Ne? Aber what do I know?
Ja, aber es ist ja generell so, wir haben uns ja auch da vorhin drüber schon unterhalten, dass sich Berliner Nachtleben ja wahnsinnig verändert hat einfach. Mhm. Also ich beobachte das ja tatsächlich so in den Hauptclubs, ohne da jetzt Namen zu nennen, dass sich da wahnsinnig viel verändert hat in der Mentalität, wie man untereinander, miteinander umgeht, wie das Publikum sich verändert hat, wie die Preise sich verändert haben und wie auch, natürlich, du wirst es noch mehr kennen, als ich das kenne, natürlich auch Leute versuchen, über dich auf jede Party zu kommen. So, ne? Natürlich, ja, auch da wieder wahnsinnig teuer alles geworden und Leute, die nicht das große Geld haben, da macht man das mit Liebe. Aber wann war so für dich so, oder wo ist denn bei dir so die Grenze, wo du sagst, hast du so Leute, denen du immer prinzipiell Gästeliste gibst, oder bist du so eine Person, die da einmal rotiert und sagt, ey, du warst jetzt schon auf den letzten 2, ich würde jetzt eher der Person das geben?
Es kommt immer ganz drauf an, also es gibt natürlich immer so Leute, wirklich so mein Inner Circle, also so mein bester Kumpel oder so, der ist für mich auch immer so ein bisschen so mein Emotional Support, ne? Weil manchmal bin ich echt super aufgeregt oder gestresst oder irgendwas passiert oder
der
irgendwie,
mit der Cap, ne?
Genau, ja, mit dem ich meine Party so zusammen mache, Carlo, ist mein bester Kumpel und ich fühle mich einfach immer irgendwie besser, wenn er irgendwie da ist einfach so, weil mir das irgendwie… Ich weiß nicht,
da, ne?
Genau, auf dem Poster hinter mir. Es ist irgendwie, ich fühle mich einfach immer gut, wenn er da ist, einfach so. Ne?
Voll.
Und da ist es natürlich immer klar, dass wenn ich irgendwie, auch wenn ich nur einen Gästeliste-Spot habe oder auch wenn ich keinen hätte, ich würde für ihn bezahlen, einfach, dass er dabei ist, weil es ist halt einfach Family so. Ne? Mhm. Und dann ist der Punkt aber auch, wenn du wirklich halt so viel auflegst, ist das Ding ja auch so, während andere Leute sich zum Beispiel in einer Bar oder im Restaurant treffen oder so, ich habe ja auch nur 24-Stunden-Tag. Das heißt, deswegen ist es immer auch die Zeit oder die wenige Zeit, wo ich halt Leute auch oder meine Freunde einfach auch treffen kann, einfach so. Deswegen verlagert sich das dann halt immer so ein bisschen so mehr in Club, als ich chill dann halt mit den Leuten nicht zu Hause, sondern die kommen dann halt dahin, wenn ich sie sehen möchte irgendwie. Weißt du, ich meine?
Ja, voll.
Und deswegen versuche ich da schon irgendwie so meine engen Freunde zu haben. Aber klar, wenn ich noch irgendwas übrig habe, bin ich immer die Person, die gar kein Problem hat, Leuten was zu geben. Ich finde es ein bisschen schwierig mit den Leuten, die dich irgendwie auf der Straße im echten Leben nie in den Blick würdigen würden. Aber wenn sie dann irgendwo sehen, dass du irgendwo auflegst, sich dann plötzlich irgendwie melden.
Dann werden sie geil.
Und dann denkst du dann auch immer so sie an, wie die Katze da angeschleppt hat.
Ja,
so, ne?
Voll. Und das ist so, ich finde das so schade. weil ich ja leider Gottes die Erfahrung, obwohl ich nicht lange im Nachtleben jetzt bin, als jemand, der dort arbeitet, aber das ist, und ich dachte mir immer so, ja, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, was ihr alle sagt und so, ne? Aber es ist ja wirklich so.
Ja. Yeah.
Es ist ja wirklich so, dass ich dann, und ich sag dir ganz ehrlich, ich gehe auf die Nachrichten teilweise schon gar nicht mehr rauf.
Mm.
Weil ich ganz genau weiß, du siehst dann diesen Rhythmus und weißt, du hast jetzt die Story gepostet, dass du da und da bist.
Kannst du mitzählen, immer so 3, 2, 1.
Jetzt kommt die Nachricht.
Ne, ja, und das ist auch, vor allem das Witzige ist auch immer, dass dann Leute immer versuchen, dann so unauffällig zu schreiben, so, na, wie geht's dir? Wo du denkst, oh, so, die restlichen 335 Tage juckt dich ja auch nicht, wie es mir geht. So,
danke. Weißt du? Ja, so, und du weißt schon, brauchst jetzt gar nicht raufgehen, das ist die Frage. Und man würde es wahrscheinlich auch lieber machen, wenn es die anderen 364 Tage wenigstens auch mal eine Nachricht kommen würde. Dann würde man wahrscheinlich auch mal anders reagieren. Aber seitdem ist bei mir ehrlich so, wo ich sage, ey, komm. Also sorry, nein. Geht gar nicht.
Ich meine, wenn ich was übrig habe, meine ich so, ja, mach halt, ne? Komm rum, ja. So, weißt du, ich meine. Wenn ich irgendwie helfen kann, dass du einen guten Abend hast, ey, was los,
ja,
ne? Aber wenn dann Leute noch anfangen, irgendwie eklig zu werden oder rumzudiskutieren oder noch, boah, sagen, oh, kannst schlimm, du noch mich plus drei, wo ich denke so, nein.
Ja.
Weißt du, ich meine?
Ja.
Ich bin mir auch, weißt du, du hast dann auch so mit Leuten zu tun, wo du auch ganz genau weißt, die würden dir auch irgendwie keinen Gästeplatz klar machen oder ja, so, weißt du, ich meine? Und manchmal hast du dann auch so Leute, die dann irgendwie halt fragen, ob sie halt Gästeliste haben können und die sind, die kommen dann noch nicht mal irgendwie Hallo sagen oder so, boah, und sind dann noch nicht so mal bei dir auf dem Flur oder, ja, so. Also ich würde es nicht mal respektlos finden, aber ich denke mir immer so.
Natürlich ist das respektlos.
Ich denke mir so, was mit der Geste so irgendwie, ja, weißt du? Ich meine, er sagt doch wenigstens Hallo oder so, ja, weißt du?
Das, und das ist so das ist so das Mindeste. Also es ist wirklich das Mindeste, wenn du bei irgendjemandem auf der Gästeliste stehst, dass du Hallo sagst. So Hallo und danke, dass du mich draufgeschrieben hast und so, hoffe, ist alles gut. Aber dann irgendwie gar nicht sich blicken zu lassen und irgendwie die, klar, 20 Euro zu sparen, was ja für uns alle wahrscheinlich, für den größten Teil von uns, eine Menge Geld ist einfach, ne, weil das ist, wenn man das gut rechnet, sind 2-3 Tage Essen, ne, mhm, also, und, das finde ich schon respektlos, wenn man das nicht macht. Also,
na, oder halt die Art von Leuten, die fragen, kannst du mich bis meine 5 Leute auf die Gästeliste schreiben, dann kreuzen die nicht auf.
Erstmal das, aber auch die Frage. Die Frage alleine schon, also ich, alleine für sich selber zu fragen, ist ja vielleicht für den einen oder anderen schon nicht so angenehm, aber dann noch 5 Leute mit drauf zu schleppen.
Also 5 war jetzt übertrieben, aber du weißt, was
das
ich meine.
Das gibt es aber, das gibt es auch. Wirklich, das gibt es ja auch.
Ja, ja, ja.
So, oder an der Tür stehen und sagen, ja, ich kenne aber die Leute, die hier arbeiten, nicht auf der Gästeliste stehen, hat ja auch schon.
Ja, das habe ich auch schon gehört,
dass,
ja.
Dass Leute irgendwie waren, ey, Chelsea, da unten ist jemand für dich. Die sagen, also, die kennen dich. Und dann gehst du runter und du denkst dir so, willst du mich verarschen?
Ja.
Wir haben uns 1-2 Mal auf einer Party gesehen und du willst jetzt, nimmst meinen Namen in den Mund, um dir hier irgendwie, du stehst nicht mehr auf der Gästeliste.
Ja.
Um jetzt hier deinen Eintritt zu sneaken, dumme Sau, HDF, geh nach Hause. So, yeah, verstehst du? Geht gar nicht.
Nee, ich habe das aber auch schon gehabt, dass mir zum Beispiel irgendwie nachts um 2 irgendwelche Leute bei Instagram geschrieben haben, also auch Leute, die nicht meine Nummer haben, so, die dann sagen, ey, ich stehe in dem und dem Club vor der Tür, und das wirklich Leute, mit denen ich nichts zu tun habe, so, die sich auch ewig mir gemeldet haben, so wirklich so seit Jahren nicht, die mir noch nicht mal folgen oder irgendwie so, oder oh ich denen Gott, oder ey, so, so sagen so, I hate to be that person, aber kannst du irgendwas klar machen? Wie ich sage, ich lege hier noch nicht mal auf heute, was
ja,
los?
Ist so,
ich
meine, das ganz ist so schlimm.
Was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen und wen soll ich jetzt nachts um 3 anrufen? Ja, was denkst du?
Vor allem, was denken die Leute, was man ja jetzt auch macht, als würde man jetzt hier Hebel und Zahnräder in Bewegung setzen, damit die Leute dann in den Club reinkommen. Mausi, es gibt noch ganz, ganz viele Wochenenden. Du musst jetzt nicht heute hier rein. So.
Ja, vor allem auch einfach so, das Ding ist ja, was Leute auch nicht vergessen ist, ich stehe ja zu den meisten Leuten, also mit den Clubs, mit denen ich zusammenarbeite, ja in einer geschäftlichen Beziehung. Das
voll
ist ja nicht unbedingt, dass das jetzt irgendwie meine engen Freunde sind oder so. Ich kenne ja auch ganz viele von den Betreibern noch nicht mal persönlich oder ja, so, sondern Leute buchen dich halt so, ja, ne? Soll ich denen dann einfach nachts schreiben, so? Was denkst du? Ich meine, ich rufe ja auch nicht irgendwie bei meiner Lieblingskassiererin im Lidl nachts an und frage, ob sie mir da irgendwie, ich habe jetzt gerade Bock auf Cola, kannst du mir da was klar machen?
Ja, ich habe die Butter vergessen, kannst du mal schnell aufschließen.
Mach mal auf.
Hammer, ey, nee, es ist so, also schade so ein bisschen auch, was gerade aus dem Nachtleben geworden ist und wie sich das alles so verändert hat. Nichtsdestotrotz Wie lange quatschen wir eigentlich schon?
1,5 Stunden.
Oh, ja, dann müssen wir jetzt hier abrupt.
Und das Bläsle drückt.
Ey, wir müssen abrupt. Ich möchte von dir jetzt noch eine Sache wissen. Mhm. Auf was freust du dich am allermeisten in den kommenden Monaten und wo kann man dich als nächstes in Berlin sehen?
Das hast du schon gefragt.
Nee, in Pride habe ich gefragt. Achso, okay. Pride habe ich gefragt, nicht wo man dich als nächstes in Berlin sehen kann, habe ich nicht gefragt.
Okay, also man kann mich immer jeden zweiten Freitag im Monat bei der Tasty sehen im Schutz. Mhm. Und worauf ich mich besonders freue, ist natürlich die Tasties. Mag ich immer ganz gerne, weil es halt von unserem Kollektiv ist. Und wir da natürlich immer sehr viel Herzblut reinstecken, auch in das Booking. Und ich freue mich sehr, beim African Food Festival dabei zu sein, weil Afrobeat ist halt einfach so ein Genre ist, was ich jetzt relativ neu auflege. Und da geht es halt wirklich darum, dass ich halt wirklich ganze Sets mache, die halt wirklich 3 oder 4 Stunden gehen, boah, die sich halt Afrobeat nur damit halt beschäftigen. Herz, und das Afrobeat ist halt echt ganz cool, ja. Aber es ist halt einfach so anders aufzulegen, weil es natürlich so viel langsamer ist eigentlich, ja, als das, was ich normaler auflege, weil, ne, und das ist dann schon irgendwie krass, das so alles zu erfassen und ja, da irgendwie sowas draus zu machen, dass es einfach rund ist und das finde ich ganz cool.
Sehr schön. Wann ist African Food Festival?
Oh, weiß ich gar nicht auswendig.
Oh, na klar, erstmal drauf freuen, aber das Datum nicht wissen.
Ich freu mich immer, ja.
Alles ist sehr schön. Mein Schatz, es war unwahrscheinlich schön. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es das 1,5 Stunden sind, aber so lang war unsere erste Folge, also war unsere Folge bei Butikoy auch insgesamt.
Ja.
Deswegen ist gut. Ja, also ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Mich sieht man ja sowieso immer auf Instagram. Du bist ja nicht so eine Instagram-Maus.
Das ist auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall.
Ja, ich habe dir schon so oft gesagt, du sollst anfangen TikTok zu machen, du sollst anfangen Instagram zu machen. Es gibt so viele DJs, die ihre Sets teilweise auf TikTok stellen und zeigen, was sie können. Ich habe dir schon immer gesagt, du sollst es machen. Du hast es
machen.
Hast du vor 5 Monaten auch schon gesagt.
Ich hab schon angefangen zu gucken, wie ich das technisch umsetze.
Ja, möchte ich hoffen für dich. Ansonsten, wie kann man dich auf Instagram finden?
Einfach Caramel Mafia. Oder wenn ihr Bock habt, irgendwie so ein paar juicy Stories aus meinem Leben zu hören. Wir sind ja heute eigentlich recht artig geblieben.
Ja.
030 Booty Call ist da der Name.
Sehr schön. Da war ich auch. Da war ich auch.
Gerade 2 Folgen mit dir.
Ah ja, es ist eine Folge aufgesplittet in 2.
Ja, aber doppeltes Hörvermögen.
Ist so, ist auch eine sehr gute Folge. Aber ich wollte auch nicht so viel über Sex reden, weil wir das bei dir ja schon so ausführlich gemacht haben.
Ach so.
Das ist so. Und außerdem möchte man ja auch die Menschen hinter der Person kennenlernen. Verstehst du?
Die Person hinterm Glied.
Ich kenne sein Glied nicht, falls ihr euch das jetzt fragt, aber ich bin mir sicher.
Schatz, wir waren noch 2 Jahre zusammen.
Ja, stimmt. Mein Gott, aber wir waren noch enthaltsam, wir waren nicht verheiratet.
Das stimmt. Das war so eine sehr Christian Relationship.
Richtig, so sieht's aus. Alles unter Gottes Auge. Mausis, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal aus der Kalten hier Tschüssi. Ihr habt mich auf Instagram, da brauche ich ja nicht mehr erzählen. Von daher ganz viel Liebe, Mutter, liebt euch. Bis dahin.
Ciao.